Guten Tag, mein Name ist Hans Mahr. Ich bin ein bekennender Genießer und Weinfreak und im Hauptberuf beschäftige ich mich mit Medien. Und den Johannes Schellhorn habe ich in der Freundschaft kennengelernt. Die Gastronomenfamilie Schellhorn kenne ich schon seit vielen Jahren, vor allem seinen Vater, den Sepp Schellhorn, der nicht nur im Fernsehen immer wieder auftaucht, sondern auch jetzt in der österreichischen Regierung Staatssekretär ist. Und den Johannes, den habe ich kennengelernt in Berlin schon vor einigen Jahren, seitdem er gemeinsam mit seinem Freund Willi Schlögl die Freundschaft aufgemacht hat. Die Freundschaft, das muss man wissen, ist wahrscheinlich die beste Bar in Berlin. Sehr persönlich geführt von den beiden. Und der Johannes ist natürlich ein Sommelier mit Haut und Haaren und ich habe viel von ihm gelernt. Den französischen Jura-Wein, der salzige Chardonnay. Der schmeckt mir heute und den hat er mir vorgestellt. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, gibt es eine herrliche Unterhaltung und auch ein bisschen Aufklärung, was wirklich einen guten Wein ausmacht. Und darüber wird er jetzt sprechen und ich wünsche viel Vergnügen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier. Und dieses Mal nicht die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, also im Prinzip schon, denn die haben wir erneut ans Mikro gebeten, sondern mit der, ich möchte sagen, Spezialkategorie Deep Dive. Denn diese Soms wissen so unglaublich viel und genau daran wollen wir dich teilhaben lassen. Die erste Folge Sommelier haben wir mit damals Willi Schlögl und Johannes Schellhorn aus der Bar Freundschaft in Berlin gestaltet. Und so war es einfach ein wunderbarer Anlass, dieses neue Format Sommelier Deep Dive mit Johannes Schellhorn ins Leben zu rufen. Und sein Wunschthema war die Wachau. Ach ja, Johannes Schellhorn, der Mann, der die Wachau nicht nur im Herzen trägt, sondern sie quasi als flüssigen Soundtrack durch Berlin Mitte pumpt. Als wäre die Donau plötzlich um die Ecke zur Spree umgeleitet. Geboren in die Gastrodynastie der Schellhorns, hat Johannes früh gelernt, Wein ist Familie und Familie ist laut und leidenschaftlich. Als Kind wollte er eigentlich nie in die Gastronomie, also die typische Teenager-Rebellion. Alles nur kein Kellner. Und dann mit einmal hat er doch prompt sein Studium hingeschmissen, weil ein Schluck richtig guter Traubensaft ihn umgehauen hat. Wie ein Smaragd mit 14 Volumenprozent. Dann der Plan. Master Sommelier, Amerika, Weltkarriere. Aber nein, Billy Wagner ruft aus dem Nubaten schmutzig und plötzlich ist Johannes in Berlin und brutzelt verbal lokales Gemüse im Wachauer Riesling Pairing, die selbst Karotten zum Heulen bringen. Das Nobelhart war seine Wachau in der Großstadt. Brutal lokal, kompromisslos ehrlich. Und Johannes der Typ, der dir einen Fruchtwein aus Quitter einschenkt und sagt, das ist besser als dein letzter Champagner, glaub's mir. Und wir haben ihm geglaubt. 2025 kriegt er zusammen mit seinem Freund Willi Schlögl den brandneuen Wiener Steinfederpreis. Denn die Wachau sagt quasi, komm her, du Ausreißer, du gehörst doch zu uns, du kleiner Smaragd unter den Sommeliers. Und natürlich gehört Johannes zur Wachau. Tradition, Einzigartigkeit, Terroir und die Wachauer Labe. Ja, genau das ist es, was er zusammen mit Willi Schlögl in der Barfreundschaft zelebriert. Tiefe, Handwerk und ein bisschen Semmel als Seelenstreicher. Die Freundschaft in der Mittelstraße ist sein eigenes Achleiten. Steil, mineralisch und nahbar cool. Aber wenn du erstmal drin bist, umarmt dich der Wein wie eine Smaragd-Eidechse im Sommer. Er und Willi, das Traumpaar in der Szene. Der eine steirisch laut, der andere salzburgisch präzise. Zusammen servieren sie die Spitze wie andere Kaviar und erzählen dabei von Gneis und Lös wie von alten Freunden. Ja, und es gibt viele Parallelen zu Wachau. Denn die Wachau ist UNESCO-Welterbe, weil sie seit Jahrhunderten perfekt ist. Johannes quasi das lebende Welterbe der Sommelierie. Nur, dass er noch lebt und lacht. Er liebt Steinfeder, weil's leicht und trinkig ist, wie er selbst, um 3 Uhr morgens. Wenn die Bar noch voll ist und er immer noch Primärfels philosophiert. Federspiel? Das ist Johannes im Service-Modus. Elegant, mittelschwer, aber immer mit Pfeffer. Er kann dir einen Grünfeldiner so erklären, dass du plötzlich die Donau riechst. Smaragd, das ist er, wenn er tief geht. Reif, dicht, so wie er, denn der Mann wird in 20 Jahren immer noch die beste Weinbar Europas führen. Ja, Johannes ist der beste Übersetzer der Wachau für die Hipster-Generation. Und damit ein absolut perfekter Auftakter für dieses Format. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consilvini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie dieses Format begleiten, fundieren, unterstützen und ins Leben gerufen haben. Und jetzt freue ich mich auf ihn. Herzlich willkommen zum Deep Dive-Thema Wachau aus der Bar Freundschaft in Berlin, lieber Johannes Cellon!
Ja, Silvio, sind wir schon wieder hier.
Anderthalb Jahre später.
Sind es eineinhalb Jahre schon wieder?
Fand es total genial damals, dass ihr den Auftakt gemacht habt, damals mit Willi zusammen. Und nach jetzt fast 100 Sommeliers später haben wir die Situation, nicht, dass uns die Sommeliers ausgehen, sondern dass ich ganz, ganz oft gemerkt habe, dass eigentlich so viel Wissen, was ihr ja habt, so viel auch Leidenschaft in Bezug auf verschiedenen Rebsortengebieten, eigentlich gar nicht transportiert werden kann, sonst dauern die Podcasts wahrscheinlich irgendwie 10, 12 Stunden. Deswegen diese Sondersparte, die so einmal im Monat laufen soll, wo man sagt Deep Dive, also wo es ein Thema gibt, ein Land, ein Gebiet, eine Rebsorte, eine Macheart, wo jemand von euch sonst sich richtig auslassen kann und traditionell den Auftakt mit dir.
Ja, sehr schön, das freut mich, freut und ehrt mich wieder. Immer der Erste zu sein, da muss ich mir...
Das hat natürlich auch Verantwortung, du kannst
es verkacken. Nein, und es ist total toll, weil da spare ich mir nämlich, dass ich mir die Vorgänger stundenlang anhöre und mich dann an denen orientiere. Das ist ja dann ganz oft auch das Problem, dass man dann so versucht, irgendwas gerecht zu werden und dem nachzueifern und das dann so ganz schnell dann so entweder zu technisch wird oder zu locker, und so kann ich jetzt den Maßstab setzen, an dem sich alle anderen orientieren müssen.
Wie so oft in eurem Schaffen und Tun oder in deinem Schaffen und Tun. Das finde ich echt genial. Ja, Thema. Hast du dir selber aussuchen können, dürfen, wollen?
Auch der Vorteil, wenn man der Erste ist, da hat man noch die freie Platzwahl. Ja, ich habe mir eins meiner Herzen, meiner Stammthemen ausgesucht. Ist natürlich auch so ein bisschen dahingehend geschuldet, dass ich Österreicher bin, und da gibt's ein Gebiet, das in Österreich natürlich hervorsticht, und das ist die Wachau.
Die Wachau. Also krasses Thema, weil wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, dann merkt man eigentlich, wie viel Tiefe da drin steckt. Und auf der anderen Seite aber dieses Mikrogebiet, also ich meine, das ist ja nicht groß. Im Vergleich zu anderen eben auch sehr, sehr renommierten Lagen.
Nö, es ist eigentlich mega klein. Also man hat knapp nicht mal 1300 Hektar. Das heißt, in Rheinhessen gibt es Dörfer, die sind größer.
Fast Einzellagen, die sind größer.
Übertrieben formuliert. So, einmal Wachau, zehnmal Morstein.
Aber das Interessante finde ich dann trotz allem dabei, dass wenn du dieses Gebiet nimmst und diese 1300 Hektar nimmst, wenn man es spiegelt auf die gesamte Weinwelt, ist es das zweitteuerste Gebiet, das es eigentlich
ist gibt es so?
In der Weinwelt. Ja, erstes Burgund.
So, du hast im Vorgespräch gesagt, und das, das ist schon was, was mich so ein bisschen...
Also teuerstes Burgund für Weißwein. Teuerstes Burgund. Rein für Weißwein genommen. Rotwein spielt ja ohnehin eine untergeordnete Rolle. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt ein Thema werden wird. Bin ich gespannt drauf.
Ich dachte so, dass dann nämlich noch so rein aus dem Stand, dass dann noch... Ja gut, Bordeaux-Weiß ist in der Spitze teuer und in der Breite unfassbar günstig.
Man muss es halt in der Breite sehen. Also Rheingau schwingt noch mit Mosel teilweise, aber du darfst nicht vergessen, dass Rheingau und Mosel zum Beispiel haben Einstiegsweine um 5-7 Euro. Gibt es in der Wachau ja eigentlich kaum.
Also
Einstieg in Wachau ist so 10-13 Euro. Mittelklasse-Segment ist so 20-30 Euro. Und in den Riedenweinen bist du bei 50 bis, ja... Nicht Open End, also das Schöne ist, dass es nach oben auch gedeckelt ist, im Gegensatz zum Burgund oder teilweise anderen Gebieten.
Dass oder wenn du Zug einhörst.
Oh, das wird heute unser Bashing-Thema reinhessen werden, oder? Nein. Muss ich da jetzt Partei für ergreifen? Oder?
Nein. Aber ich finde das ja immer wichtig, wenn man gerade über so kleine Gebiete spricht, dass man dann so was Greifbares herkommt. Und das kann man natürlich reinhessen, wunderbar ranziehen. Und auch was zu dienen. Und die Preisgestaltung betrifft. Aber es sollte kein Rheinhessen-Bashing sein und schon gar keins werden.
Also wie fangen wir an jetzt? Wir haben die Größe, 1300 Hektar. Manche sagen 1290, andere sagen 1350, als Informationen sind. Das Schöne ist, dass es nicht rückläufig ist. Also überall wird ja gerodet, wird abgebaut. In der Wachau eigentlich relativ wenig.
Relativ wenig. Und es ist auch so, man kann auch nicht weiter hochgehen, weil da irgendwann der Wald kommt. Und beziehungsweise ist dann da schon noch, also es gibt da schon noch die natürlichen Grenzen. Es gibt so ein bisschen den
Osten-Westen.
Den Osten-Westen. Und die, was immer wichtig ist, ist halt die Donau. Also die Donau ist so der bestimmende Dreh- und Angelpunkt.
Ich glaube, 35 Kilometer Donau-Lauflänge kann man sich so in etwa merken, dass man so ein Gefühl für die...
Ost-West ist dahingehend spannend, dass die Temperatur relativ stark sich unterscheidet.
Krass, oder?
Sind es 1,5 bis 2 Grad zwischen Spitz und Leuben. Und das auf so einer kleinen Strecke ist extrem. Aber die Donau neigt auch gerne dazu, so ein bisschen über die Ufer zu treten, was dann wieder lagentechnisch durchaus spannend ist, weil es so eine Schwemmland-Sediment-Böden in den Ebenen und da oben rauf sind es Urgesteinterrassen, also Quöller, Gneis, Glimmschiefer als grobe Hauptgesteinsorten.
Was schon relativ prägnant und wichtig ist, dass du diese zwei total unterschiedlichen Klimasituationen nimmst. Also auf der einen Seite den Spitzer Graben.
Genau, das soll ich mal sagen.
Also, ach so, entschuldige.
Wenn es dann weggeht von der Donau und dann dieses natürliche Regulatorium dann auch weg ist, wie dann die Kühle vom Waldviertel runterzieht. Hm. Und der Spitzer Graben eigentlich so der kälteste Teil ist. Also im Spitzer Graben, das war vor 20 Jahren waren das auch keine sehr beliebten Lagen. Einfach weil es nicht jedes Jahr reif wurde. Reife ist generell auch ein Thema, was wir auch noch angehen müssen, weil das so ein bisschen auch so die Wachau im Zeitgeist auch beschreibt und auch so ein bisschen, glaube ich, sogar gesellschaftlich auch ein Spiegel ist. Trinken ist ja immer ein sehr gesellschaftspolitischer Punkt. Und das darf man nicht vergessen, dass es vor 30, 40 Jahren war das nicht selbstverständlich, dass die Weine alle physiologisch reif wurden. Also physiologisch reif schon, aber dann war das sehr, sehr spät. Und es wurde sehr, 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 sehr spät reif. Und dadurch kam ja auch das so ein bisschen diese Spielerei mit Botrytis, um nochmal den Zucker zu heben, um den Alkohol so ein bisschen zu heben. Und dann dadurch auch die Klassifikation. Also es ist schon so ein ganz, ganz witziges Gebiet im Wandel. Und vor allem, was ich natürlich spannend finde, und das ist auch so der Punkt, warum ich die Wachau auch so ein bisschen gewählt habe, es gibt wenig Gebiete, die so einen schlechten Ruf mittlerweile haben unter jungen Sommeliers wie die Wachau. Also man fängt immer an mit der Wachau. Das ist so, weil bei mir genauso ist, das Erste, was ich irgendwie toll fand, weil man kommt schnell dazu. Also man findet auch in jedem Weinladen, gerade in Österreich, findet man immer eine relativ große Wachau-Ecke und kann sich dann da so ein bisschen reinladen. Und dann kommt ganz schnell der Punkt, wo die Wachau einfach so total, total tröge wird und total unsexy. Oder gerade mit der ganzen Naturweinbewegung im letzten 10, 15 Jahre, ist es dann natürlich eine komplette Katastrophe, wenn man das so mit der Wachau vergleicht. Und sich.
Damit meinst du, dass die Naturweinjünger die Wachau komplett verteufeln?
Komplett.
Und also sich komplett gegenstellen und wenn natürlich das so ein riesiger Trend ist.
Komplett.
Und dann muss man ja in der Wachau selber nur eine Randerscheinung hat, ist, also ich glaube 3 oder 4 Produzenten produzieren überhaupt Naturwein, aber eigentlich.
Wenn überhaupt.
Hat das nicht wirklich eine Kernkompetenz für die Wachau?
Keine Kernkompetenz. Und das ist ja schon so ein ganz, ganz gesätteltes Gebiet. Und das finde ich dann wieder so spannend, dass die dann so, dann ist wie so ein Kapitän durch einen Sturm einfach so durchnavigieren und in Stiefel auch durchziehen, sich schon verändern. Und das ist ja auch so eine ganz wichtiger Knackpunkt. Wachau verändert sich und die ist auch stetig im Wandel und sehr dynamisch im Wandel. Aber dann so, dass es eigentlich nicht im ersten Moment auffällt. Also es sind so subtile Änderungen, wie das Coca-Cola-Logo. Wenn man das Coca-Cola-Logo vor 50 Jahren ansieht, sieht das ganz anders aus wie heute. Wenn man es vergleicht, wenn man es aber nur für sich ansieht, wird man sagen, ja, Könnte vergessen sein.
Ist vertraut. Und so ist die Wachau ja auch irgendwo vertraut. Vielleicht kann ich den Gedanken noch vom Klima noch nachtragen. Also das Spannende bei der Wachau ist, dass du auf der einen Seite ein anderes Klima hast als auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite hast du dieses kühle Klima, diese Fallwinde aus dem Waldviertel, wie du erwähnt hast. Und auf der anderen Seite hast du diesen pannonischen Druck, der eigentlich ein sehr warmes Klima beschert und grundunterschiedliche Weine.
Also das Waldviertel, das muss man immer dazu sagen, das Waldviertel ist das Sibirien Österreichs.
Schöne, ja, doch, ja, genau, ja.
Und da kommt schon immer gern so ein kalter Zug vom Norden, vom Norden runter.
Und den Wandel, den du vorhin beschrieben hast, das vielleicht noch so als kleinen Nachtrag, finde ich eben auch als Spiegel letztlich der gesamten Trinkerkultur oder Weintrinkerkultur, die es gibt, dass die auch anhand der Wachau zu beobachten ist. Also dass man früher eben barock, fett, kraftvoll und immer schlanker wurde. Und so ist ja auch das allgemeine Trinkverhalten, dass das immer schlanker wurde und sich mit der Wachau verändert hat. Also sind sie in diesem Rahmen dann durchaus und schon zeitgeistig.
Absolut, absolut. Und dann eben auch das Erkennen. Also werden wir später, hat man so ein paar Weine als Beispiele, die wir heute so nebenbei aufziehen, wo wir dann nochmal vertieft drauf eingehen können. Aber dann so dieses Thema Botrytis und wie man Botrytis einsetzt und ob man Botrytis überhaupt einsetzt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Womit fangen wir an? Also wir haben die Größe, wir haben das Klima so im Großen und Ganzen. Was ist der nächste Punkt?
Wir haben dann noch die zwei Seiten, ist vielleicht noch wichtig. Also man hat die gute Seite, wo man auch es gibt Mautern ist die Schattenseite. Das war eben auch immer der kühlere Bereich und also die linke Seite, rechte Seite, je nachdem, wo man sieht. Strom abwärts die rechte Seite. Rossatz, Mautern sind da so die zwei wichtigsten Orte.
Die Kremser Gegend.
Nein, das ist nicht Krems.
Das ist die Spitzer Gegend?
Na, das ist du bist auf der falschen Seite. Andere Uferseite.
Okay.
Wo zum Beispiel die.
Ach so, rum meinst du das? Du meinst Nord- und Südufer sozusagen.
Genau. Nord- und Südufer kann man natürlich auch sagen. Das ist Südufer sozusagen, wie du es nennst.
Bin ich damit falsch? Also so habe ich das irgendwie verinnerlicht, dass man. Oder linkes, rechtes Ufer sagen
linkes, auch manche. Linkes, rechtes Ufer hätte ich gesagt.
Ja, da hast du eigentlich recht, ja.
Ja. Also Stromaquas guckt rechtes Ufer. Mhm. Rossatz, Mautern. Und das halt immer die. Ist nicht ganz so steil. So ein bisschen leicht erhöht, aber war natürlich immer auf der in Anführungsstrichen Schattenseite. Bisschen weniger Sonne, immer mehr Kühle, mehr Frische. Was früher ein Problem war, ist jetzt natürlich ein Punkt. Glaube ich, ist auch so ein Grund, wieso so Weingüter wie der Nikolaihof auch dahingehend so total an Spannung und Qualität gewinnen. Und auf der linken Seite, und da sind wir dann eben von Spitze an der Donau, bis Weißenkirchen, Joching, Dürnstein, Leuben, so bei den Blockbustern. Und dort ist ja schon eher die Wärme, die halt auch ein bisschen tricky sein kann. Es gibt in der Wachau immer so, dass eins der größten Probleme mittlerweile ist, sind nicht mehr die Donau bei Überschwemmungen, weil dafür gibt es fast eine durchgehende Verbauung. Aber was ein ganz großes Problem ist der Frost. Und gerade diese frühen Spätfröste, die gerne während der Blüte reinfahren und dann ist halt Essig. Und das ist auch so ein Grund, dass es dann immer wieder Jahrgänge gibt, die einfach auch sehr, sehr, sehr klein ausfallen. Und dementsprechend auch den Preis steigern. Und ja, und dann muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist noch, um das geologische Thema auch noch zu sagen, also kurz wird Spitzer Graben angerissen und bei Spitz ist das Tal schon relativ eng und je weiter das Richtung Krems läuft, Leuben, dann macht das dann schon so ein bisschen auf und wird so ein bisschen großzügiger, was dann auch wieder so die Wärme erklärt und diesen Druck aus der pannonischen Ebene so ein bisschen erklärt und verständnisfähiger macht.
Und ich glaube, wenn man über Boden redet, dann ist ein Wort so überstrahlend Gneis.
Ja, Gneis. Und generell, was dann immer so ein ganz toller Überbegriff ist, sind immer Urgesteinsböden.
Ja. Hältst du ihn für sinnvoll oder für, ja, für nicht, das, nicht so sinnbehaftet?
Ja, ich finde das schon, ich finde das schon okay, aber man, es ist, es wird dann schon sehr inflationär, weil dann so, vor allem wenn man dann so jede zweite Tieflage in Krems hat dann Urgesteinsböden und das wird dann schon so ein bisschen so, Freunde. Aber ja, es ist Kölner Gneis.
Kann man sich ungefähr vorstellen, wie so verhärteter Granit oder wie Schiefer in hart, wenn man so ganz,
ja, ganz so krass bisschen, möchte. Auch immer so ein bisschen so ein bisschen eine Schichtenform.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch das, was immer so ein bisschen an Schiefer, erinnert. Und ja, es ist sehr, sehr spannender Boden.
Mhm.
Auch genau. Und die, bei den Böden, um dann auch so ein bisschen das abzurunden, man kann so nicht pauschal, aber im Grunde kann man immer sagen, auf den höheren Lagen wächst Riesling. Auf den höheren, kargeren, kargeren Steillagen und Terrassen. Und wo dann der Boden so ein bisschen verwittert ist, also dort, was so der in der Burgund, so die Premium- und Grünlagen sind, dort steht dann der grüne Veltliner. Das ist so ein bisschen dankbarer. Ein bisschen eine dankbare Geschichte ist.
Also Veltliner sind 60% ungefähr?
Es sind 60%, das ist korrekt. Mhm. Riesling sind noch 20 und der Rest teilt sich dann auf von bis Zweigel, Müller-Thurgau, Burgundersorten, ist alles mit dabei.
Findest du, die haben eine Daseinsberechtigung? Also Veltliner ist ja mehr oder weniger euer Steckenpferd rauf und runter,
Rieslinge sind teilweise und ganz Riesling großartig. Auch. Ich finde Müller-Thurgau hat generell keine Daseinsberechtigung. Braucht wirklich kein Mensch.
Aber Muscatella zum Beispiel hat ja auch eine gewisse Historie. Tramina teilweise, ja, Grunder-Risorten,
Chardonnay, Sauvignon Blanc ist ein Thema. Natürlich trinke ich gerne irgendwie Muscatella von Knollen, wenn ich da bin. Ja, weil ja. Ist immer super. So Sauvignon Blanc gibt's ganz spannende Geschichten. Es sieht man auch noch wirklich reif. Also so aus dem letzten Jahrtausend von FX Pichler. Gibt es wirklich langlebige, witzige Geschichten. Bei den Burgundersorten fällt mir jetzt als erster und einziger, glaube ich, jetzt Berger ein, der das noch irgendwie macht. Aber das ist halt schon auch verschwinden, muss man sagen. Neuburger ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Neuburger sagt man, dass das eigentlich eine Wachauer Rebsorte ist.
Mhm.
Also der neue Bürger. Aber Neuburger fault halt schnell so.
Mhm.
Aber wieder dieses porträtes Problem. Und ja, aber es geht hier schon, wenn wir über Wachau reden, reden wir über Riesling und wir reden über Veltliner und
der Rest ist vielleicht
Spielerei. Es gibt auch Rotweine, aber die Rotweine werden vor allem, also die Rotwein, die blauen Trauben werden entweder Rosé oder für den Vorortkonsum in der Buschenschank zu Rotweinen gekeltert.
Würdest du dem eine Zukunft zusprechen?
Nein.
Mit Klimawandel? Nein.
Nein.
Wegen des Bodens, wegen des Klimas, wegen der Machart, da gibt es andere Gebiete, also das Bodenland
alle,
ist ja also groß genug.
Da gibt es alle andere Gebiete, und da gibt es andere Gebiete, die dann auch noch vorher, die dann noch weit vorher zum Zug kommen. Und generell, warum?
Hm.
Also warum ein bestehendes System ändern? Das hat er vorher selbst gesagt, zu dem Haus, das ist das zweiteuerste Gebiet der Welt. So, da bin ich doch lieber das zweiteuerste Weißweingebiet und schaffe es als einer der wenigen, dass ich für eine ordentliche Basisqualität irgendwie einen Zehner nehme, anstatt dann irgendwie einen scheiß Rotwein für 4,50 € zu kälten. Irgend so eine saure Brühe, die ich auch noch aufzuckern muss. Das macht ja keinen Sinn.
Ist Sekt Austria ein Thema?
Es gibt tatsächlich, mir fällt nur ein Betrieb an, der Sekt macht in der Wachau.
Also okay.
In der Qualität und Quantität ist nach außen schafft. Das ist der Nikolaihof. Und das machen die auch noch nicht so lange. Also Sekt ist da immer sehr... Es war glaube ich, nie ein wichtiger Punkt, nie ein wichtiges Thema.
Weinviertel ist groß genug.
Ja, das war
gibt's okay, wir schwenken ab.
Nein, und das ist natürlich dann auch wieder, es hat auch wieder eine Wirtschaftlichkeit. Also wenn du wenn man wieder davon ausgeht, so man bekommt ja für eine ordentliche Basisqualität einen gewissen Betrag. Und Sekt machen ist halt schon sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig.
Mhm.
Und man braucht Platz, was dann auch wieder so ein Punkt ist. Also es gibt so, wir sind in einem Gebiet, das wahnsinnig kleinteilig ist, das wahnsinnig klein strukturiert ist. Es gibt in der Wachau, abgesehen von der Domäne Wachau, gibt es keine großen Betriebe.
Mhm.
Das sind alles Familienbetriebe. Das sind Familienbetriebe in Familienhand. Die haben keine Keller, wo man dann 20.000 Flaschen irgendwie mal weglegen kann, um dann zu gucken, wie das vielleicht nach 5 Jahren mit einer Zero Dosage schmeckt.
Weil du gerade das mit den Familienbetrieben beziehungsweise die Domain Wachau erwähnt hast, von der Betrachtung ganz spannend. Also wenn man die Wachau selber nimmt, diese 1.300 Hektar, dann sind ein Drittel bespielt die Domain Wachau im Großen und Ganzen. Also sie haben ja selber 140, 170 Hektar eigene Weinberge. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel. Aber im Großen und Ganzen betreuen sie 400 Hektar, also durch die Zulieferung. Ein Drittel sind größere Betriebe, wobei die fast eigentlich die Ausnahme sind, die so 20 bis 30 Hektar ungefähr groß sind. Und der Rest sind 5-Hektar-Betriebe.
5-Hektar-Betriebe, also, 5-Hektar-Betriebe, wo dann wirklich so, man hat halt Weingarten und und einen normalen Brotberuf und betreut halt so ein bisschen den Weingarten als Hobby, als Ausgleich, ist keiner Zuverdienst, und die Domäne Wachau verarbeitet den Traum.
Und das ist schon für die Leute, die dort wohnen, ist Wein ein unglaublich allgegenwärtiges und wichtiges Thema. Also es ist so, wenn du den Pro-Kopf-Rebstockanteil, also wie viele Rebstöcke auf einen Einwohner in der Wachau kommen. Das ist
eine schöne Statistik.
Finde ich super, ich liebe sowas. Also wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel Portugal nimmst, da hast du 112 Rebstöcke pro Einwohner. In Deutschland hast du 12 und in der Wachau hast du 600 Rebstöcke pro Einwohner. Und das finde ich halt spektakulär. Also dann sieht man, wie allgegenwärtig eigentlich Wein ist und dass eigentlich jeder irgendwie, und sei es um eine Ecke, mit Wein irgendwas zu tun hat. Also das ist wirklich ein Thema dort, für die Leute dort auch ist, neben dem Tourismus.
Absolut. Und vor allem die Domäne Wachau, die ist auch wahnsinnig dahinter mit der Umstellung auf eine biologische und auch eine biologisch dynamische
in der Größe.
Arbeitsweise. Auf der Größe. Also wow. Ich glaube, die haben 140 oder 150 Hektar zertifiziert.
Ja.
Und das ist dann schon, ein Brett, wenn praktisch die Kooperative, also Kooperativen sind bei Gott nichts Schlimmes, aber das ist im Vergleich zu anderen Gebieten geht es da sehr viel um Masse und um einfache Weine für den Markt, und die Domäne macht da schon qualitativ, die setzt da schon qualitativ Maßstäbe, die es dann eben, die dann eben so ein ganz wichtiger Wegweiser ist für andere Betriebe, die da irgendwie mit dazu wollen, gerade für junge Betriebe. Bildet auch sehr viel aus. Das ist eine tolle Geschichte. Mhm. Habt ihr sogar einen Weinmann? Können wir mal aufmachen.
Super, gerne. Können
wir einen Riesling starten?
Ich versuche die Gläser mal nicht runterzuschmeißen jetzt. Ja. Ich habe da schon,
schon
mal Glück vorgearbeitet heute.
Schade, dass das Mikro noch nicht angeschaltet war.
Zum Glück.
Ich habe es nicht gesehen, ich habe dich nur fluchen hören.
Ich schreie selten, aber da. Also es ist eins der wenigen Beispiele, wo man in der Tat sagen kann, dass durch die Bank weg geht es da um Qualität.
Ja.
Also es gibt wenig Ausfälle oder keine Ausfälle, und man versucht in der Form auf der einen Seite zeitgeistig zu sein, auf der anderen Seite aber authentisch zu sein, also nicht außen.
Und es gibt natürlich bei der Domäne gibt es natürlich auch die Supermarktschiene und die einfacheren Geschichten geschenkt. Ja? Irgendwie will der Bums auch bezahlt werden. Aber es ist so prinzipiell, es ist echt brutal von in der Größe. Wie das irgendwie läuft, ja. Also es ist hier jetzt ein Wein aus dem Spitzergraben, und zwar aus dem hintersten Spitzergraben. Ist eine Lage, die erst vor ein paar Jahren so wieder ein bisschen aufkam. Ist ein Riesling aus der Lage Brandstadt, also Elsaner Brandstadt. Ist ein bisschen höher, sehr steil, sehr karg, ist ein Smaragd-Riesling, also über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Man hat in der Wachau, gibt es eine eigene Vereinigung an Winzern, das ist die Vinea Wachau Distriktus Nobilis. Und die Vinea Wachau hat das damals in den 80ern ihr eigenes Klassifizierungssystem durchgesetzt. Also 80er in Österreich war nicht wie 80er in Deutschland, wo Wein irgendwie schon was Tolles war. Das war in Österreich viel prekärer. In Österreich war jedes Weinbaugebiet nach dem Zweiten Weltkrieg war russische Besatzungszone. Und das hat sehr viel, und die Russen haben halt alle Keller leer gemacht. Und das hat sehr viel Know-how zerstört. Männer waren in Gefangenschaft oder sind gefallen. Es gab keine Bibliotheken, wo man irgendwie so kosten konnte, wie das eigentlich schmecken muss. Und dadurch war Wein so ganz viel in größeren Gebinden, eben für den Buschenschank oder für den Heurigen, wurde abgefüllt. Und die Wachau war so mit das erste Gebiet, die da nach vorne marschiert sind. Weine in Botellen abgefüllt haben, also 07er und dann später 075er Flaschen, die da irgendwie ordentliche Etiketten drauf gemacht haben und sich irgendwie überlegt haben, so wie können wir das so wie in Frankreich oder Deutschland verkaufen.
Hinzu kam ja die Situation, dass mit beginnendem Wohlstand sehr viel Außendruck kam. Also ganz viele Weine aus Italien, teilweise auch aus dem Ostblock reingeschwemmt wurden, die genau. Preise komplett zerstört haben.
Genau, die ohnehin schon niedrigen Preise.
Ne? Ja.
Und da war so es hat sich die Venea formiert und die haben da so eine ganz pfiffige Klassifizierung reingebastelt. Es beginnt mit Steinfeder. Mhm. Steinfeder sind Weine, das war damals noch Rebsorten unabhängig. Steinfeder sind Weine bis 11,5 Alkohol. Und der Federspiel ist von 11,5 bis 12,5 und die Top-Qualität waren dann Smaragdweine. Und ab
12,5 Volumenprozent.
Ab 12,5 Volumenprozent. Das durfte nicht chaptalisiert werden, also nicht aufgezuckert. Und die Weine mussten zu 100% aus der Wachau kommen. Mhm. Und das ist dann schon mal so ein, auch für damalige Verhältnisse, eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, so wie weit voraus das war. Und wie weit so dieses Gebiet dann so das erste Mal auch geschützt wurde. Das hat sich bis heute gehalten. Also man muss, um die Termini nutzen zu dürfen, muss der jeweilige Betrieb auch bei der Venea Wachau das Nobles Mitglied sein.
Was 170 Betriebe sind.
170 ist, Betriebe. Ja. Also es ist so, man kann sagen, es sind 170 Betriebe und es sind, glaube ich, 95% der Wachaus in der Venea.
Ja, du hast im Großen und Ganzen hast du 450 Betriebe, wovon 200 ungefähr an die Domäne.
Genau.
Abliefern, Domäne, und dann hast du 250 bis 270 selbst abfüllende oder produzierende Betriebe. Und davon sind, ich glaube, 80% dann im Großen und Ganzen gehören der Venea.
Gehören der Venea an. Also man kann so zum Vergleich nehmen, wir haben vorher gesprochen, man hat so zwischen 5 und 7% Rotwein oder blaue Trauben. Und man hat zwischen 5 und 7%, die nicht bei der Venea sind. Mhm. Also so zum Vergleich. Also es ist schon eine sehr dominierende Geschichte.
Ganz krass.
Vorteile hat Nachteile.
Ganz krass finde ich die Jahreszahl, wann das passierte, 1983, weil ganz viele, die davon mal gehört haben, Venea Wachau, denken, es ist ein Resultat aus dem nicht prominenten Weinskandal, den es gab. Aber es hat damit nichts zu tun. Und letztlich war genau diese Entscheidung auch der Grund, warum die Wachau einen der wenigen oder das einzige Gebiet ist, was mehr oder weniger vom Weinskandal fast unverschont blieb.
Unverschont. Auch weil es nie eben durch das Schützen des Gebietes oder durch diese Appellisierung des Gebietes, das war ja nichts anderes. Mhm. Dennoch hat sich auch diese Fassweinproduktion erledigt und dieses Fasswein kaufen und abfüllen und Label draufpacken und Wachau draufschreiben.
Spannend, dass die Winzer, die damals im Gründungskomitee waren, ich glaube, es waren um die 20 oder 27, heute eigentlich im Großen und Ganzen immer noch präsent und immer noch ganz, ganz weit oben in der Qualität-Range sind.
Also absolut, und sich das auch gehalten hat. Mhm. Und das auch so diese Familienübergaben, da alle auch spektakulär funktioniert haben. Es gibt dann auch so, was man ja sonst auch ganz gerne sieht, dass so die wenn sie eine Generation der prägenden, Winzer Persönlichkeit dann übergibt, dass dann die Söhne und Töchter in so einer Sturm- und Drangphase versuchen, alles machen. Und da sind wir wieder bei der Analogie, es sind alles so stabile Tanker. Und es ändert sich natürlich was und es muss sich auch was ändern. Also hier ist zum Beispiel, steht Smaragd drauf und es hat Siro Botrytis. Es ist ein ganz karger, ein wahnsinnig mineralischer, säurebetonter und in meinen Augen spektakulär gute Riesling-Stilistik. Aber hat natürlich mit der weil mit dieser Grundidee des ein bisschen volleren, mächtigeren Smaragd-Rieslings der 1980er Jahre hat natürlich nichts mehr zu tun. Und das finde ich dann schon das finde ich schon wahnsinnig bemerkenswert.
Ist Portrieslings überhaupt kein Thema mehr oder differenzieren sich da die Produzenten heraus, dass einer das noch lebt oder nicht? Es wird ja, zeitweise wird es gebasht, andere lieben es.
Es gibt schon noch die Winzer, die so mit so ein bisschen Portrieslings durchaus gerne arbeiten. Es ist aber in der ersten Reihe, sag ich mal, eigentlich nicht mehr. Emmerich Knoll macht ganz tolle Süßweine. Also wirklich Süßweine. Er hat 2024 spektakuläre Bernhardslesen gemacht. Wirklich, es ist, glaubt man nicht, und es ist beim Mai wieder dort und haben das probiert und es ist unglaublich. Und da ist dann auch wieder so eine Spielerei natürlich. Alles ist auch von der Menge her nicht so groß wie Sekt. Und da kann man dann ruhig schon mal irgendwie ein paar hundert Flaschen produzieren und weglegen und irgendwann kommt dann schon wieder der Markt und so eine halbe Flasche braucht auch weniger Platz wie eine Sektflasche.
Also ich finde den Wein unglaublich straff, geradlinig, er hat sehr viel Spiel. Er transportiert für mich auch so ein wenig das, was man, glaube ich, zum Ausdruck bringen möchte, dass die Rebsorte eigentlich fast in den Hintergrund tritt und man diese typische Salzigkeit spürt und der Wein eine ganz tolle Länge hat, also sehr appetitlich ist, eine tolle Klarheit hat.
Ich finde es vor allem von der Säurestruktur, es ist immer ein Wort, das auch sehr häufig falsch gebraucht wird. Ich finde es nervig.
Ja.
Und nervig finde ich immer ganz toll,
Wein. Und das kann man bei dem Wein schmecken. Also das kann man schmecken, also, das kann man spüren.
So, es beißt sich richtig im Gaumen. Ja. Es fräst sich so im Gaumen rein. Ganz toll,
Mann. Und macht Appetit. Also man möchte so ein richtig nachschmatzen dabei. Mhm. Und ich finde die nachhaltige Präsenz in dem unglaublich spannend. Das ist eben für 23, also ja. Toller, spannender Wein. Steinfeder, Federspiel, Smaragd. Woher kommen die Begriffe? Also es ist ja, wirkt erstmal wie so ein bisschen zusammengewürfelt. Und
es wirkt zusammengewürfelt, macht dann aber bei Erklärung schon Sinn. Also die Steinfeder ist eine Pflanze. Es sieht aus wie so eine, es wächst auf Steinen und zwischen so Steinvorwürfen raus und sieht aus wie so eine, ist ganz weich und sieht fast so ein bisschen aus wie so eine Pfauenfeder, so eine Daunenfeder. Nicht die schönen, sondern die so ein bisschen unten alles warm halten. Das Federspiel kommt von der Falknerei. Also das Federspiel ist das, mit dem man so ein bisschen herumschwingt, damit der Falke wieder zurückkommt. Und der Smaragd kommt von der Smaragdeidechse.
Die allgegenwärtig ist, die man auch, wenn man
allgegenwärtig ist, die alles noch dort ist. Und so die Begriffe einfach auch einfach da auch so ein bisschen die Herkunft zeigen. Also früher gab es noch so einen Beisatz, den man vor allem mit Spitzkerne verwendet, das war Honigvogel für dann Weine mit Botrytis. Das hat sich dann aber aufgehört und Honigvogel ist auch eine ganz berühmte Lage von Franz Hirzberger für grüne Veltliner.
Was vielleicht ein Riesenthema ist, wenn man über die Wachau redet und weil du gerade die Smaragd-Eidechse angesprochen hast, die man ja oft an den Trockenmauern findet. Also an den
Trockensteinmauern, genau.
Dann Trockensteinmauern, die ja ein Riesen, zum einen Thema allein von der Vegetation sind, weil sie nicht nur Wärmespender sind, weil sie eine gute Steillage zulassen von Spielen 40%, weil sie aber eben auch dafür verantwortlich sind, dass wir ausschließlich Handarbeit
in den guten. Und es wird auch immer noch gepflegt. Also eine Trockensteinmauer, also auch nur zur Erklärung. Es sind Steine, die übereinander geschichtet werden, ohne Mörtel, ohne Lehm, ohne Kleber. Also auch eine ganz große Kunst, das so stabil zu handhaben, dass das dann praktisch die Terrasse hält.
Teilweise vor 1000 Jahren angelegt?
Vor 1000 Jahren angelegt und bis heute, also natürlich größter Feind der Trockensteinmauer sind Niederschläge und vor allem große Sintflutartige Niederschläge und es wird dann auch in der Regel wieder aufgebaut.
Interessant fand ich die Zahl, 700 bis 1000 Kilometer Trockensteinmauern gibt es allein in der Wachau. Also auf diesen 35 Kilometern, wenn man sich das dermaßen vorstellt, also im Prinzip 700 sind es realistisch, 1000 Kilometer sind es mit Stützmauern und so weiter.
Das ist enorm. Also das allein vom Aufwand auch enorm. Zieht sich auch wie so ein, wie so Bänder durch. Ich finde, so am besten sieht man das dann immer so Richtung Vösendorf. Da wird es das erste Mal wieder so ein bisschen breiter und ein bisschen weitläufiger. Und das sieht eigentlich aus wie so ein, man kennt das so von Steinbrüchen, finde ich immer. Und das erinnert mich immer. So ein Steinbrüchen, wenn dann so die, es von oben irgendwie runtergefräst wird und das sieht halt aus wie ein grüner bewirtschafteter Steinbruch. Also man hat dann schon den, ist auch das, was so die Wachau so ein bisschen widerspiegelt, ist eine Kulturlandschaft. Mhm. Also hat das schon, man hat sich dem schon zu eigen gemacht.
Nicht zuletzt aufgrund dessen UNESCO
Weltkulturerbe. Also es gibt da schon auch, wir wollen hier nicht nur Lob pudeln, sondern auch ein bisschen tadeln. Es gibt da schon auch kritische Herangehensweisen und Punkte, die man auch so ein bisschen kritisch sehen kann.
Bei der Wachau.
Bin ich
gespannt.
Man muss es natürlich auch kritisch beäugen. Und was vielleicht so der Punkt ist, der wirklich am frappierendsten ist und auch so offensichtlich am frappierendsten ist, ist dann auch so der relativ laxe Umgang mit Herbiziden. Herbizid, Pestizid, Fungizid. Vollgas.
Nach wie vor ein Thema?
Ja, natürlich.
Ähnlich schlimm wie in Bordeaux seine Zeit? Also, oder?
Nein, ist natürlich nicht ganz so schlimm und es fällt natürlich auch nicht so sehr ins Gewicht, weil es ein viel kleineres Gebiet ist. Aber Wasser ist leicht zugänglich. Donau. Das heißt, Tröpfchenbewässerung ist ein Fakt und Tröpfchenbewässerung ist auch fast überall drin. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Also Erich Krutzler wollte, Weigo Pichler-Krutzler wollte im Pfaffenberg eine neue Anlage aussetzen und hat die neu gepflanzt, hat die dreimal neu gepflanzt, weil die immer eingegangen. Aus Trockenheit und hat beim dritten Mal auch gesagt, so.
Aber bei Junganlagen ist ja überall mehr oder weniger legitim, dass man auch in
Gebieten. Ja, aber einmal Junganlage in der heißen Lage, dann bekommst du eine Tröpfchenbewässerung auch nicht mehr weg. Und dann ist halt so, man sieht das gerade, auch mit freiem Auge, wenn man durchfährt, ist ja halt gerne oben die Tröpfchenbewässerung und unten das Herbizid. Hm. Weil eben zu viel Wasser, das dann auch so ein bisschen.
Findet da ein Umdenken statt mittlerweile oder interessiert es keinen, wenn man kriegt die Sachen ja ohnehin?
Ja, es findet da schon, glaube ich, ein Umdenken statt. Beziehungsweise mit der, wirklich die Herbizid-Geschichte ist halt schon, es ist schon teilweise echt hardcore. Da aber gerade durch so Betriebe, die dann qualitativ voranmarschieren, das dann schon funktioniert. Und das dann schon sich so ein bisschen weiterentwickelt, Gott sei Dank. Mhm.
Was gibt es sonst so an Entwicklung? Also einer der ganz großen Meilensteine ist ja letztlich die Einführung der DAC, der Klassifikation. Also wo man mehr oder weniger vom germanischen aufs romanische System umgestellt hat.
Genau, wird bis heute auch sehr kritisch gesehen und nicht jeder findet das super.
Diese Umstellung?
Also die Umstellung?
Weil
die Umstellung natürlich auch so, dass ich vorher kurz angerissen habe mit der Rebsortenvielfalt, so ein bisschen eindämmt. Also ein Lagenwein, oder das in Österreich kennt, heißt ein Riedenwein.
Also Ried gleich Lage.
Ried gleich Lage zu produzieren, ist nur mehr mit Veltlin und Riesling drin. Mhm. Das wurde auch mit der Venea natürlich Hand in Hand gemacht. Also man kann nach wie vor diese Marktbezeichnung verwenden, aber dann keine Lage mehr dazu. Mhm. Und das ist dann schon so. Ich persönlich, ich habe da immer so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, aber es ist alles, was eine lagenkonzentrierte und eine lagenfokussierte Appellationsgebung ist, finde ich eigentlich gut. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr begrüßenswert.
Also runtergebrochen, es gibt drei Kategorien in der DAC-Verordnung, wenn man so möchte. Es gibt auf der einen Seite Gebietsweine, es gibt Ortsweine und es gibt Lagenweine.
Und es sind auch sehr viele Tal- und Schwemmlagen, die sind dem Ortswein zum Opfer gefallen. Zum Beispiel so ein bekanntes Beispiel ist immer so ein Dürnstein, der Frauenweingarten. Mhm.
Recht prominent ist.
Prominent, aber seien wir uns ehrlich, das ist eine Schwemmlandlage neben der Donau. Das ist so von dem Lagenwiedererkennungswert minimal. Und es ist jetzt Dürnstein.
Schön höflich ausgedrückt.
Dürnstein Ortswein. Und das ist ja dann schon mal so, das finde ich schon mal so eine gute Entwicklung dahingehend.
Also für den Gebietswein sind 17 Rebsorten zugelassen. Ich glaube 7 für den Ortswein und 2 Rebsorten, sprich Riesling und Grüner Veltliner, ja, für die Lagenweine. Was ich immer ganz interessant fand, wenn man die Lage draufschreibt, dann steht immer Ried davor. Das ist, genau, Orientierung ist immer, für viele immer, ganz, immer ganz wichtig. Wenn nicht jeder so bewandert ist und manch einer weiß nicht, ist das jetzt der Ort oder ist es vielleicht die Lage.
Das ist generell österreichweit.
Also und das finde ich halt großartig. Das ist eine super.
Also da könnte man, und auch sich, so, man kann dann so die Fantasiebegriffe von den eingetragenen Lagenbezeichnungen
unterscheiden.
Super. Also das ist auch so, es ist halt wieder so, Ried ist immer so ein bisschen sperrig.
Ja.
Ich komme aus Salzburg und es gibt über die oberösterreichische Grenze gibt es Ried im Innkreis, muss ich immer dran denken. aber ansonsten ist das schon, finde ich das schon, es macht es dann schon so ein bisschen einfacher, ein bisschen verständlicher.
Die Weine müssen trocken sein. Das ist also bis 9 Gramm Restzucker. Was spannend ist, die dürfen bis 18 Gramm haben, wenn die Säure 2 Gramm darunter ist.
Sind es nicht 12 Gramm?
Bitte?
12 Gramm.
Ich hätte 18 gedacht.
12.
Okay, du wirst es wissen.
Ich glaube, können wir da nochmal nachgoogeln.
Okay.
Guck mal. 18 wäre schon, also 12 sind schon viel.
Okay.
Ah, 12
sind
ist
auch
schon
viel. Aber wenn du 10 Promille Säure hast, dann schmeckt das schon barock, aber du hast einen Charakter. Aber was ich eben sehr schön finde, dieser internationale Ansatz, dass man sagt, okay, wenn ich es in der Form klassifiziere, dann habe ich einen trockenen Charakter. Das macht es für die nicht so Bewanderten halt einfacher zu verstehen. Oder findest du es nicht so smart, wenn man das so?
Na, ich finde das schon gut, aber das ist, süße Weine sind bei uns kein Thema. Also süße Weine ist, oder Weine mit Restsüße, ist eine Geschichte, die ich zum Beispiel erst in Deutschland kennengelernt habe, dass man sich dafür überhaupt interessieren kann. In Österreich gibt's trocken oder sehr süß und alles dazwischen ist die Nische von der Nische und wird dann, ist er meistens so speziell, dass damit auch, dass das ganz groß breit getreten wird.
Wenn wir gerade beim süßen Wein sind, redet man noch über den Elefant im Raum, also sprich über den Weinskandal, oder ist das jetzt abgegessen?
Keine Ahnung. Ich bin 5 Jahre nach dem Weinskandal geboren. Also es tangiert mich relativ wenig. Es gab vor kurzem in der ARD eine wahnsinnig super Doku über den Weinskandal.
Ja.
Das ist eine 35 Minuten Doku.
Fand ich sehr gut aufgearbeitet.
Und da, ich fand vor allem den Spruch von Willi Klinger. Willi Klinger war der ehemalige Chef der österreichischen Weinmarketing. Und der hat sich dort dann hingesetzt und hat gesagt, so, auf die Idee, dass ein süßer Wein, ein süßer, schmackhafter Wein auch noch billig sein muss, die kann nur ein Deutscher kommen.
Na, das Interessante ist dabei, dass in der Tat Deutschland mehr oder weniger oder verschiedene Handelsfirmen in Deutschland dafür verantwortlich waren, dass dieser Skandal überhaupt entstand, weil sie die Weine entsprechend geordert haben und weil sie die möglichst günstig haben wollten und Österreich die produziert hat. Österreich
geliefert hat.
Daraus resultierte mehr oder weniger Winzersterben von 50%, also prognostiziert man. Also es wurde der komplette Markt einmal mehr oder weniger bereinigt. Man sagt 80%, aber 30% hatten vorher wahrscheinlich schon Probleme.
Ja.
Es war ein Exportstopp, vorher waren 80%.
Vor allem eben in den Gebieten, wo viel produziert werden konnte. Ja. Also Neusiedler See, Weinviertel, die hat es ja schon alle gebeutelt.
Aber es resultierte das modernste Weingesetz in Mitteleuropa.
Ja, man hat das Deutsche abgeschrieben und noch ein bisschen
strenger gemacht.
ja, ich hätte eher gesagt, noch so ein bisschen spezifiziert. Was dahingehend vielleicht noch wichtig ist, was wir gar nicht gesagt haben bei den Smaragden, wir haben nur gesagt mit der Chartisation, aber es muss Smaragd muss mindestens Prädikatsweinstufe sein. Also Smaragde sind Minimum eine Spätlese trocken.
Und was ich auch interessant finde bei dieser Unterscheidung.
Kabinett ist in Österreich kein Prädikat.
Bitte?
Kabinett ist in Österreich kein Prädikat.
Ein großes Dankeschön dem Hause Rudi Pichler dafür, dass sie uns 3 Jahrgänge ihrer Top-Lage Achleiten Grüner Veltliner zur Verfügung gestellt haben, damit ich diese zusammen mit Johannes verkosten kann. Und ja, aus diesen Weinen spricht die Wachau. Dieser schmale Donaustrich, wo
wo die Reben so steil hängen, dass man als Winzer quasi eine Kletterausrüstung braucht. Und das Weingut Rudi Pichler sitzt genau mittendrin in Vösendorf. Als hätte die UNESCO persönlich gesagt, hier bitte Weltkulturerbe mit extra Mineralität. Doch was macht das Weingut Rudi Pichler so besonders? Also fangen wir ganz von vorne an. Die Familie Pichler macht das schon seit 1731, also länger als manche europäischen Länder existieren. Und nein, das ist kein Marketing-Gag, das steht wirklich so in uralten Urkunden. Aber eigentlich ist das Schnee von gestern, denn das, was uns interessiert, beginnt im Jahre 1997, als Rudi, also sprich Rudolf Pichler der Dritte, bitte nicht verwechseln mit Onkel Rudi aus der hiesigen Feuerwehr, das Ruder übernommen und gedacht hat, Papa, danke für die Terrassen, aber ich baue jetzt mal was Modernes. Und so war es dann auch. Im Jahr 2004 entstand ein komplett neuer Keller, ein architektonisches Ding, das aussieht wie eine Brücke zwischen Barock und einem Raumschiff. Lichtdurchflutet, gravitationsoptimiert, damit die Trauben nicht schon vor der Presse seekrank werden. Wir reden über 15 Hektar. Auf den berühmtesten Steinterrassen der Wachau, Kolmitz, Hochrhein, Kirchweg, in Vösendorf, 8 Leiten in Weißenkirchen. Über diese Lagen verteilen sich 65% grüner Veltliner, 30% Riesling, 5% Weißburgunder und ein bisschen roter Veltliner. Letzteres so selten, dass man ihn fast als bedrohte Art melden könnte. Alle streng nach Wiener-Wachau-Kodex, Steinfeder, Federspiel und Smaragd unterteilt. Und bei Pichlers tritt man die Trauben mit Füßen. Ja, wirklich. Wie zu Omas Zeiten. Nur, dass seine Füße wahrscheinlich pedikürt sind und nicht nach Stall riechen. Dann Maischestandzeit. Zwischen 3 und 36 Stunden. Weil Rudi sagt, die Schale hat Informationen über den Ort. Das klingt zwar esoterisch, ist aber einfach irgendwie genial. Das gibt Tiefe, das gibt Komplexität und lässt den Wein einzigartig später im Glas brillieren. Aber auch das Edelstahl. Keine Malolaktik, keine Holzspielchen. Die Weine sollen pur sein, straff, mineralisch, als hätten sie gerade Yoga gemacht. 2010, das sei noch erwähnt, weil ich finde das wichtig, krönt der Falstaff Rudi Pichler zum Winzer des Jahres. Wahrscheinlich, weil die gesamte Jury nach der dritten Flasche Achleiten Smaragd kollektiv vor Begeisterung und Ohnmacht gefallen sind. Und heute helfen Theresa und Rudi Junior mit. Die nächste Generation. Man merkt, der Perfektionismus ist genetisch. Wie blaue Augen oder die Neigung, über Bodenarten zu philosophieren. Rudi sagt selbst, wir sind Weinpfleger, keine Weinmacher. Übersetzt, wir lassen die Terrassen reden, wir übersetzen nur. Und das verdammt gut. Die Weine sind präzise, klar, subtil. Wer einmal den Grünfeldliner Achleiten getrunken hat, der weiß, das ist kein Wein, das ist eine Zeitmaschine. Vielen Dank für diese so besonderen Weinerlebnisse dem Hause Rudi Pichler aus Vösendorf, dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was ich wichtig finde bei der Unterscheidung ist, dass die nach oben hin gedeckelt sind. Was in Deutschland halt das Riesenproblem ist, dass es nicht ist. Also, dass ich dann automatisch, wenn ich eine höhere Alkoholgradation habe, in die nächste Stufe rutschen würde. Und in Deutschland ist dieses Runtergradieren ja ein Riesenproblem, warum die eigentlichen Kategorisierungen teilweise über Jahrzehnte komplett verwuschen wurden.
Was meinst du, dass mittlerweile eine
Auslesequalität hat, mehr oder weniger, und dann runtergradiert wurde, weil man dachte, man tut dem Verbraucher was Gutes oder er kriegt halt für einen Kabinettpreis eine Auslese, aber eigentlich verwischt man den Grundcharakter und die Idee dabei, was katastrophal wurde und eigentlich auch dieses System nicht mehr...
Ja, auch immer noch ist. Also man sieht ja in Deutschland, dass die Spätlese ist tot. Also Spätlese hat Nullmarkt.
Ja. Und das fand ich eben sehr, sehr gut in dieser Unterteilung Steinfeder, Federspiel und Smaragd, dass man ganz klar diese Kategorien einhält und man eben als Verbraucher weiß, wenn ich eine Steinfeder habe, dann habe ich diese Alkoholgradation von bis und kann mich da daran orientieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also DRC muss man wissen, man muss Wiener-Wachau kennen. Gibt es noch Punkte oder Dinge, die man in irgendeiner Form von der...
Ja, weil was dann schon und das ist dann wieder so ein Punkt, der mich dann so als Sommelier dann wieder in der Wachau so gecatcht hat. In der Wachau ist es aufgrund der Größe, auch wenn das klimatisch divers ist, alles geschenkt, sind es wirklich die Jahre. Man muss sich ein bisschen reinfressen in der Jahrgangsstilistik und dann, sobald man das halbwegs verinnerlicht hat, dann gibt's kein Gebiet, wo man schneller Erfolgserlebnisse haben kann mit Blindverkosten. Mhm.
Dass man die Jahrgänge herausschmecken kann. Die
Jahrgänge herausschmecken. Okay. Und das ist in der Wachau, also es ist in der Wachau meiner Meinung nach leichter als in anderen. Erstens, dass man zu alten, zu reifen Flaschen kommt. Mhm. Auch zu bezahlbaren Preisen in einer spektakulären Qualität. Und wenn man sich dann hinsetzt und mit dem Buch, keine Ahnung, in den 90ern, 96, 97, 98, nebeneinander stellt. Und man weiß, 96, Hochwasserjahr. So, es war ein bisschen schwierig am Ende, war kühl, war feucht. Bisschen Säure betont. 97, spektakuläres Jahr. So 10 von 10 Jahr. Ist auch alles gut. Ich habe 97 wirklich fast keinen Scheiß gesoffen. und 98 dann das volle Botrytis Jahr. Mhm. Was dann eben so Weine sind, die eben an der oberen Restzuckermarke schon sich stoßen, aber so Langstreckenläufer sind und das letzte wirklich so ganz barocke Nummern sind.
Das finde ich total spannend, dass du es erwähnst, weil ich ja 3 Jahrgänge mitgebracht habe aus einer Lage von einem Winzer.
Holen wir gleich.
Und das finde ich spannend, die 3 miteinander zu vergleichen, weil sie fast analog zu dem natürlich stehen, wie du es gerade mit den 90er Jahrgängen bespielt hast. Also wir haben ein ganz perfektes, wir haben ein kühles und wir haben ein richtig vollreifes, saftiges Jahr und ich bin gespannt, wie die sich präsentieren werden.
Ja, hole ich sofort und das nur, um den Gedanken noch fertig zu sagen. Was dann dadurch nämlich das Geile ist, wenn man so dieses Erfolgserlebnis dann einmal hat, muss er auch nicht zurück in die 90er. Man kann denselben Bums in den 2000ern machen und in den 2010ern genauso. Das dann schon so ganz schnell so ein bisschen lernt, wie sich Jahrgänge auf der Flasche unterscheiden. Das ist jetzt zum Beispiel was in der Burgund mittlerweile viel schwieriger ist. Weil in der Burgund ist schon so, auch wenn das nach außen immer so verkauft wird, das ist so ein sehr bäuerliches, kleinstrukturiertes, es sind halt schon technisch alles saugute Betriebe. Wenn ich mit Jean-Marc Rollot Wein trinke, dann macht er auch keinen Hehl daraus, dass er eine Eiweißschönung durchzieht und technisch da schon auch mit beiden Händen gern eingreift. Ja, ist ja auch nichts Schlimmes, man muss sich auch nicht dafür verstecken. Aber diese Romantisierung, die dann andere Gebiete so verkaufen, das finde ich dann schon immer sehr sehr fragwürdig. Hm. Es ist zum Beispiel so ein ganz, ganz tolles Jahr in der Wachau, ist immer 2-4. So 2-4 kennt man so aus Deutschland, das finde ich immer noch das beste Jahr aus den 2000ern. Mhm. So 2-4, 2-8, spektakulär. 2-4 in der Wachau, fürchterlich. 2-8, ein Botrytis Jahr ohne Ende. Es ist so, so eine ganz, wie soll ich sagen, so eine ganz, es sind dann eher so ein bisschen bissfestere Weine. Mhm.
Wenn du, oder wenn wir darüber reden, wie näher Wachau DAC, sollen wir mit der unterschiedlichen Betrachtungsweise, also sprich auch jetzt zum Beispiel mit dem Ausstieg von FX Pichler aus der Vinier, sollen wir darauf noch eingehen oder
wird das dann zu? Also ich finde es ja immer super. Also Lukas Pichler, mein Gott, FX Pichler ist 2020 aus der Vinier ausgestiegen, weil ihm so die Umstellung auch nicht oder die Modernisierung der Vinea von innen nach außen nicht schnell und nicht zügig genug ging. Mhm. Also Lukas Pichler arbeitet zum Beispiel als biozertifiziert, arbeitet wahnsinnig akribisch im Weingarten, ist gleichzeitig auch, darf man nicht vergessen, ist es einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Betrieb in der Wachau. Es ist der Betrieb, der, glaube ich, den höchsten Flaschenpreis erzielt.
Mit seinem Unendlich.
Unendlich.
Mit seinem Kellerberg.
Ja, Unendlich.
Ja, und also beide schon relativ
preispräsent. Ja, Kellerberg bekommst du eben noch, keine Ahnung, unter 100. Hm. Unendlich geht dann schon
250
plus minus rauf. Wenn man einen aktuellen Jahrgang erwischt und bei den Reifen Geschichten ist dann auch nach oben offen. Die Weine halten aber auch sehr gut. Wir hatten vor einem halben Jahr hier eine Kellerberg-Vertikale zurück bis 98. Und es war spektakulär. Also war kein einziger, da war kein einziger Zonk mit dabei. Und sowohl Grüner Veltliner als auch Riesling hat sich da spektakulär gut präsentiert. Und ja, und deshalb ist halt Lukas Bichler dann im Endeffekt ausgestiegen. Also seine Schwester war nie in der Vinea mit dabei. Also seine Schwester macht auch Wein zusammen mit ihrem Mann Erich Krutzler. Sein Name heißt Bichler Krutzler. Und die sind zum Beispiel, die wollten in die Vinea. Die haben 2007 begonnen, Wein zu machen. Und den ersten Wein, den die gemacht haben unter dem Label Bichler Krutzler, war ein Blaufränkisch aus dem Südburgenland. Mhm. Und weil die aber die Trauben praktisch aus dem Südburgenland in der Wachau gemacht haben und in der Wachau gefüllt, ist es dann so ein Ausschlusskriterium, weil, wie wir vorher schon besprochen haben, man darf keine fremden Trauben in der Wachau
verarbeiten. Oder,
genau. Und damit fällst du halt aus Betrieb. Also solange wie du den Wein im Portfolio hast, fällst du auch aus Betrieb. Mhm. Dann auch damit aus.
Also interessant vielleicht auch der Ansatz, dass grundsätzlich FX nichts gegen das Vinea-System hat, sondern er einfach schneller, zeitgeistiger, moderner.
Also die unendlich Weine haben ja auch nie, die haben ja auch nie dieses Prädikats Smaragd auch getragen. Mhm. Und das hat dann so der Wunsch nach Veränderung. Der Wunsch nach Veränderung größer oder schneller Veränderung größer als das
die Gemeinschaft,
das System gehen kann. Als im System zu rütteln. Ja. Die ganzen anderen namhaften Betriebe, also können wir auch aufzählen. Hirzberger, Knoll, Alzinger, Rudi Bichler, die sind da nach wie vor. Martin Muttenthal auf dem Tegernseehof, der Nikolaihof, die sind da alle nach wie vor engagiert und nach wie vor dabei.
Sollen wir die Weine
probieren? Ja, ich kann probieren.
Cool.
Rudi Bichler mag ich sehr gerne.
Also die Klarheit und die Präzision finde ich eigentlich in den Weinen relativ spannend und auch sehr, sehr überraschend und überzeugend.
Also man muss immer ein bisschen aufpassen in der Wachau. Bichler ist so wie das deutsche Huber oder Meier. es gibt den Franz Xaver Bichler, das FX Bichler. Es gibt den Rudi Bichler. Es gibt auch nur den Franz Bichler, damit es schön kompliziert wird.
Und hier, das hätte man natürlich auch blind machen können. Das wäre total spannend gewesen. Weil du es gerade angesprochen hast, haben wir drei Jahrgänge, 2019, 2020, 2021. 19 gilt für viele, und bitte korrigier mich, wenn ich da falsch liege, als so eines der perfektesten Jahre überhaupt, wo man sagt, man hat sowohl im Winemaker-Sinn als eben auch im Weinbetrachter- oder Weintrinker-Sinn alle optimalen Kriterien irgendwie finden können, einen absolut perfekten Vegetationsverlauf, eine tolle Blüte, eine lange Vegetation, eine tolle Situation bei der Lese, bei der Reife. 2020 gilt so als der Wärmejahrgang, also der so richtig sehr früh gelesen wurde. Da wurde Anfang September teilweise schon gelesen, was enorm früh ist. Es war alles sehr, sehr stoffig, sehr intensiv.
Also auch wieder so ein bisschen zur Erklärung. Es gibt die klassische Novemberlese, ist keine Ausnahme in der Woche.
Das hatten wir ja 2021, da hatten wir Mitte, Ende Oktober eine Lese von Mitte bis Ende Oktober und hatten damit eben ein sehr kühles und sehr präzises Jahr.
Weißt du, was das Wichtigste ist im Spätlesen?
Erzähl.
Ist die Wärme in der Traube. Es ist, Andi Schumann von Oditzal erklärt das immer ganz toll. Wie das beginnen wir denn, 19?
Ich würde in der Abfolge vielleicht das Ganze probieren.
Es ist in der, wenn du früh liest, das heißt vorm, ich glaube 12. oder 13. September ist der Knickpunkt, ist der Fall, das heißt in der Wachau noch mal ein bisschen später, dann ist die Nacht nicht lang genug, dass die Traube komplett auskühlt. Mhm. Und du praktisch mit warmem Traubenmaterial in die Presse gehst und das dann auch passieren kann, dass die Gärung ein bisschen zu schnell geht. Mhm. Oder die Gärung anders verläuft, als wie wenn du mit kaltem Traubenmaterial, weil die Nächte länger sind, dann arbeitest und eine ganz andere Gerbstoffstruktur in den Trauben kriegst. Und macht total viel Sinn.
Ja. Super interessant, also von der Betrachtungsweise auch heraus. Wenn man ja meistens immer diese physiologische Reife der Traube betrachtet und so weiter und darüber redet, aber welche Folgeprozesse das Ganze beeinflusst oder damit einhergehen, das, daran denkt man ja oftmals gar nicht. Mhm. Jetzt haben wir Veltliner, also im Gegensatz zum Riesling, den wir vorher hatten. Hast du eine Präferenz?
Nein. Also ich finde Grüne Veltliner die schwierigere Rebsorte, muss ich ganz ehrlich sagen, was Grüne Veltliner auch viel mehr gibt und viel mehr, also viel inflationärer auch am Markt ist und auch getrunken wird. Und da gibt es viel mehr so mittelgute Beispiele, wie man es nicht macht. Mhm. Und beim Riesling, das Riesling vom Ertrag kleiner, also vom Aufwand größer, ist Riesling meistens, also in meiner Wahrnehmung, immer so der, so ein bisschen der Safe Bet. Mhm. Es gibt bei Rudi Pichler, es ist ganz toll, es gibt, also Rudi Pichler sitzt in Vösendorf und es gibt die zwei ganz bekannten Lagen Kollmütz und Kollmitz. Mhm. Und das eine ist eine Veltlinerlage und der andere ist eine Rieslinglage. Und das ist dann immer so, kann man dann immer so ein bisschen vergleichen, so was, mhm, was es eben dann so ein bisschen ausmacht.
Finde die Nase extrem interessant. Also, weil er hat so eine gewisse Feinduftigkeit, er hat ein bisschen was.
Also, ein bisschen was Quittiges, so.
Ja, aber eine schöne Präsenz.
Mhm. Sehr gut. Und Achleiten ist auch so einer der prominentesten Lagen in Spitzener.
Auch grundsätzlich einen der größeren. Also, es ist ja so ungefähr ein Drittel wird dominiert von großen Lagen, also in Leubenberg, Achleiten, etc. Und der Rest von diesen, ich glaube, es waren 157 Lagen, sind kleiner als, also man sagt so 20% sind große Lagen, also um die 20 Hektar ungefähr. Oder 10 bis 20 Hektar. Und der Rest sind alles kleine Lagen. Also es ist unglaublich kleinteilig in der Wachau. Nicht zuletzt deshalb hat es so ein dickes Buch, was du gerade in der Hand hast, ergeben, was ich ja spektakulär fand. Also es gibt ein Buch, was allein mit den...
Was sich nur um die Lagennamen befasst, der Elisabeth Arnberger Flurnamen erzählt. Mhm. Ganz tolles Buch. Ich habe gerade nachgeguckt, weil es natürlich historisch immer spannend ist. Leiten, dafür muss ich nicht nachgucken, ist ein abschüssiger Hang. Mhm. Also, was zur Donau abfällt, also Aache ist die Donau und Leiten hin zur Donau geneigt.
Also Aach kommt von Aha, das ist Altdeutsch für Wasser sozusagen, genau, das steht für die Donau.
Und das Ganze erwähnt im Mitte 14. Jahrhundert, also dann schon so, da wird schon ein bisschen Wein gemacht.
Wie alt das auch ist, also wie traditionsreich. Und ich finde das die Betrachtung mit der Donau ganz, ganz interessant, warum eben dieser Fluss so maßgeblich verantwortlich ist. Also dass er schon ganz, ganz viel fürs Klima tut, beziehungsweise das Klima beeinflusst. Und das kann man, glaube ich, in der Wachau so extrem gut beobachten, wie selten einem anderen Gebiet, und zwar mit den Nebelschwaden, die am Morgen dort existent sind und wie der Fluss, wie die Windveränderung, die mit dem Fluss einhergeht, den Nebel wegträgt.
Durchzieht.
Mhm. Also es ist gar nicht so sehr, es wird zwar auch immer gesagt, der Wärmespiegel oder der Lichtspiegel, sondern es sind die Windveränderungen, die damit einhergehen.
Der Wärmeaustausch ist es eigentlich dadurch.
Oder Wärmeaustausch, ja.
Ja, ja, schön. Super.
Tolle Entwicklung, recht ausdrucks. Also ich finde ihn sehr, sehr nasenpräsent. Ich finde nicht nur diese Fruchtintensität, sondern auch die Entwicklung. Also wird immer feiner, wird immer zarter, wird immer eleganter.
Wir sprechen, wenn wir über Wein trinken, ganz oft und ganz schnell über Typizität. Und um da wieder das Burgund herzuziehen, der tue ich mir oft mittlerweile sehr schwer, was ich irgendwie typisch finde und was nicht. Aber solche Weine, das ist doch archetypisch. Also da gibt's wenig sicherere Bänke, wenn ich einen Achleiten bestelle, dass es genauso schmeckt. Und dann finde ich auch, und das ist halt so, dadurch, dass, wie du vorher erwähnt hast, Achleiten auch eine relativ große Lage ist, gibt es auch von relativ vielen Betrieben und relativ vielen Winzern, und das hat alles immer so diese Charakteristik, auch so dieses leicht, dieses Marillige, dieses, mhm, steinobstiger, was immer noch so ein bisschen Säure mitbringt. Schön.
Wenn du gerade Marillen sagst, ist ja ein Riesenthema in der
Bauer. Ja, stimmt.
Das ist ja. Da fallen wir so zufällig drüber. Marillen sind Aprikosen.
Das sind Aprikosen. Und gibt eine eigene Sorte.
Die Neuburger Marillen?
Ja, die Wachauer.
Also die Sorte heißt, glaube ich, Neuburger Marillen, ja, die explizit dort in der Wachau zu finden sind, die dafür mehr oder weniger, glaube ich, auch gezüchtet wurden, um dort eigentlich...
Ja, gab es in den letzten Jahren relativ wenig, weil die Marillen wirklich konsequent fast jedes Jahr dem Frost zum Opfer gefallen sind. Mhm. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil die Marillen natürlich so in die Marillenbäume dort stehen, wo man halt keinen Wein macht und dadurch so ein bisschen die anfälliger sind. Auch aus Richtung so gerade am Anfang, wenn man von Melk wegfährt. Man kann übrigens einfach nur durch die Wachau durchfahren möchte, fährt man von der Autobahn, von der Westautobahn bei Melk ab und wechselt auf die Donauuferautobahn. Man fährt irgendwie eine halbe Stunde länger und hat ein richtig geiles Panorama.
Das ist herrlich, ja. Also das dort zu sehen. Mit den Marillen, ich fand das total spannend, dass die ja eigentlich, das ist ja eine chinesische Frucht, und die ist ja als B-Plan in die Wachau gekommen. Denn mit der Reblauskatastrophe 1880, die natürlich auch die Wachau leider getroffen hat, haben ganz viele Winzer auf eine Alternative umgesattelt und haben Marillenbäume gepflanzt. Und deswegen sind die eigentlich dort so präsent und deswegen wurden die zum Urgestein oder zum Urprodukt letztlich,
ja,
der Wachauer Genuss- oder Kulturszene. Was muss man gegessen haben, wenn man in der Wachau ist? Also gibt's so typische
Gerichte? Marienknödel natürlich. Ja klar,
Aber gibt's so andere Gerichte noch, wo man sagt, das ist typisch Wachauer?
Ja, natürlich. Also du machst halt aus den Marillen, machst du halt dann, irgendwann machst du halt draus Marmelade.
Ja.
Und dann, Palatschinken. Was sonst noch in der Wachau wahrscheinlich das bekannteste Produkt ist, das Wachauer Laberl. Das ist so wie so ein Brötchen. So ein faustgroßes, rundes Brötchen. Herrlichkeit. Ja, das würde ich mal so voranstellen.
Okay. Ich. Und gibt es irgendwelche Lokalitäten, die du großartig findest? Also, was du empfehlen würdest? Wahrscheinlich den Gutsausschank bei Knoll?
Ja, der Gutsausschank bei Knoll, Alter, Gutsausschank bei Knoll ist ein bisschen unterestimiert. Das klingt so, als würde das Garagentor aufgehen oder irgendwie gibt's dort Wein. Der Leubenhof, mein Gott, Knoll, ist ein spektakuläres Restaurant. Ich glaube, es hat 16 Punkte im Gummio. Ja. ist sensationell. Dann gibt's dort gleich gegenüber, Dürnstein ist generell, Dürnstein ist ein kleiner, verschlafener Ort und Leuben gehört alles zur selben Katastralgemeinde. Und Leuben ist auch klein und verschlafen, aber es gibt mit dem Leubnerhof und der Wachauer Stube zwei sensationelle Wirtshäuser. Also auch die Wachauer Stube, super. Gerald Diem, das ist ein ganz, ganz toller Wirt und dort kann man auch immer mit dem Auto durchfahren, stehen bleiben, mit dem Fahrrad durchfahren, stehen bleiben. Das ist ganz, ganz toll.
Also die heurige Kultur ist ja dort ohnehin.
Genau, also außergewöhnlich. Die heurigen gibt's dann so zwei, drei kleine, vor allem auf der anderen Seite der Donau. Der bekannteste Heurige ist beim Bulker. Mhm. Bulker ist aber immer gefährlich, da kommt niemand nüchtern raus. Also zum Bulker immer nur schon mit dem Taxi hinfahren, sonst muss man am nächsten Tag das Auto holen. Und beim Bulker ist halt auch lustig, weil der Bulker halt auch ist jetzt so. Da beginnt man halt mit Wachau und man endet dann irgendwie mit der Flasche Bordeaux. Das ist immer schon sehr gut, ein sehr guter Keller. Und das eins der besten Restaurants in Österreich ist auch in der Wachau. Das ist Thomas Dorfer.
Dorfer, genau.
Ja. Und ist spektakulär. Mhm. Ist auch so ein bisschen so. Spricht sehr so. Wie dafür finde ich immer, wie die Wachau ist, weil es wirkt sehr klassisch, ist es aber nicht. Mhm. Und ist schön.
Welche Orte muss man gesehen haben, wenn man dort hinfährt? Also es ist ja wahrscheinlich dieses gesamte Erlebnis, was man dort ohnehin hat, die Kulturlandschaft, die dort allgegenwärtig und existent ist, aber also, welchen Ort würdest du?
Das hören jetzt die Wachauer nicht so gern, aber eigentlich finde ich es im
am besten, man holt sich irgendwie man fährt da mit dem Rennrad durch oder man holt sich ein E-Bike und macht das zu Rad, weil es einfach so ein bisschen, weil man ein bisschen mehr gucken kann und so ein bisschen mehr schauen. Und es ist Spitze an der Donau, ist wahnsinnig schöner Ort, ist auch ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger. Es ist Vösendorf, irrsinnig schön. Es ist Joching, irrsinnig schön. Es ist Weißenkirchen, ist einer der schönsten Orte in Österreich. Also wenn man so irgendwie so was weiß ich, Venedig oder so Blödsinn, ja, sich dann irgendwie anguckt, das ist, kann da schon von der Kulisse her mitspielen. Mhm. Ja, Dürnstein ist so ein bisschen unspektakulärer und Leum ist schon wieder sehr. Deswegen ist ganz, ganz toll. Und auf der anderen Seite ist halt Mautern und diese kleineren Orte dazwischen.
Und warum hören es die Wachauer nicht gerne, dass man mit dem Fahrrad durchfährt? Weil es die Straßen.
Weil schon die Straßen verstopft. Ja. Und es ist halt so, die Leute, die sich halt ein E-Bike nehmen, die tanken sich da schon auch gerne einen rein und fahren dann auch dementsprechend.
Das brauchen die ganze Straße.
Aber es ist zum Beispiel so, ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist, aber in Vösendorf gibt es einen sehr guten alten Klosterkeller. Spektakulär. In Vösendorf, in Weißenkirchen, nicht in Vösendorf, falsch abgehoben, in Weißenkirchen, da steht eine alte, ist das wahrscheinlich spätromantisch, barocke Kirche, da durfte man ganz lang nur heiraten, wenn man in Vösendorf gewendet war. Mhm. Weil eben sonst der Andrang so groß war.
Ja, aufgrund der Idylle.
Aufgrund der Idylle.
Herrlich.
Also unser ehemaliger Finanzminister hat dort geheiratet, das ist ihm auch auf die Füße gefallen. Weil der bei einem anderen sehr prominenten Winzer, nämlich in der Garage einen Erstwohnsitz hatte.
Sollen wir danach den einen, ach so, welchen hast du denn? Also
20, okay. 20, 21, okay. Kann man 21 machen.
Ich hätte fast gedacht, ein 21er wäre es halt mehr oder weniger.
Den warmen zum Schluss.
Und den warmen zum Schluss. Hättest du es anders probiert? Also es ist manchmal so schwierig von der Abfolge. Womit fängt man an? Mit dem komplexesten?
Wir sind ja Profis. Ich muss es sonst immer der Reihe machen. Und dann wieder zurück. Aber hier merkt man schon, der Unterschied ist schon krass jetzt. Also es ist nicht die Jugend nur. Also wir trinken jetzt 21. Es ist nicht nur die Jugend, sondern es ist auch viel satter, viel dichter. Mhm. Wirkt fast reifer in der Nase.
Wie magst du den Markt am liebsten? Also würdest du den eher mit 2-3 Jahren, also hier wird ja bei den Weinen ein Trinkfenster von jetzt bis 2040 prognostiziert. Findest du das angemessen? Würdest du die eher reif probieren oder?
Ja. Ich finde das immer schwierig. Also ich finde so dieses, das ist ja auch so ein Teil, wieso die Wachauer so ungeil wurde für mich, weil einfach so dieses morbide Trinken mich auch irgendwann so abgefuckt hat. Mhm. Wenn man dann in so Runden sitzt, meistens mit älteren Herren, und dann wird dann irgendwie, wird nur altes Zeug rausgeholt, das dann so steht und fällt halt mit der Lagerung. Und wenn man irgendwie da keine, eben sich nicht drauf eingetrunken hat, wie alt Weine sind, dann ist es auch ganz schnell echt nicht gut und nicht witzig. Ich finde genau so in den ersten 2, 3, 4 Jahren finde ich super. Ich finde es auch schön, wenn das 10 Jahre alt wird. Ich finde es in Einzelfällen auch schön, wenn das älter wird. Das kommt dann wieder so ein bisschen aufs Jahr an. Aber ich finde es dann schon durch die Bank irgendwie immer spannend, wie versiert das auch ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei ganz vielen Wachhausmärkten das Fenster nie komplett zugeht. Mhm. Das dann wieder so unterscheidet zu anderen Gebieten. Also man kennt das ja gerade gern von so reduktiven Rieslingen zum Beispiel, dass die dann einfach zumachen.
Vielen großen Gewächsen aus Deutschland, wo man das Problem oftmals hat, dass die auf und zumachen und damit sehr lebendig sind.
Und dann auch so, und dann wieder aufmachen und dann so eine Parmesanreduktion reinkommen und irgendwie zwar gut sind, aber halt auch nicht schmecken und man immer versucht, so dieses, dieses Fenster zu erwischen. Mhm. Und ich finde, das hat man in Wachau oder hat man in Österreich generell auch viel seltener. Ist auch irgendwie, glaube ich, auch dem geschuldet, dass einfach der Vorteil am viel wärmeren Gebiet ist.
Also auch bei den Rieslingen oder bei den Veltlinern?
Auch bei den Rieslingen.
Auch bei den Rieslingen.
Mhm. Also ich habe generell so nie das Gefühl, dass da viele mit einer wahnsinnigen Reduktion arbeiten und so. Also es ist, ich glaube, dass eben das Jahr und der Jahrgang viel entscheidender sind. Sich da raus. Also wir haben das ja hier schon mit den beiden Weinen, geht ja die Schere schon komplett auseinander. Während der 20er, der 21er viel, viel reifer, viel präsenter wirkt und der 19er eigentlich jugendlicher. Das erklärt ja schon alles, wo die Reise hingeht. Na super.
Das Reifeverhalten ist ein ganz anderes, man hat fast das Gefühl, gleichmäßiger und eigentlich fast stimmiger, man hat weniger Risiken beim Öffnen der Flasche, dass man halt sich dermaßen ärgert. Wie würdest du dem, also wir haben jetzt aus relativ großen Gläsern, aus
Zalto Oli.
Ist das deine Glaspräferenz bei dieser Art von Wein? Oder also Lüften, denke ich, wäre
auch. Ich finde, Lüften ist super. Ich finde sogar bei den Veltlinern gerne nochmal ein größeres Glas. Bei den Riesling kommt es immer so ein bisschen drauf an. Finde ich die Größe eigentlich super. Und ist dann so immer so ein bisschen hin und her Gummibär. Und ja, und das ist halt dann so, ist auch wieder so eine kleine Geschmackssache.
Fand den Gedanken interessant mit dem morbiden alten Herrn, die du gerade erwähnt hast, was ja ein
das Thema, mobile Trinken, also
das mobile Trinken, ja genau. Was ein Thema ist, ist natürlich, dass es eine Klassifikation dort gibt mit der Steinfeder, die wahrscheinlich auch sterben wird, oder?
Im Zuge des Klimawandels. Also es gibt von den Großen, weil wir nur drüber
geredet haben. Kaum jemand produziert es mehr.
Ich glaube, Hirzberger produziert nur Steinfeder. Und das ist auch der einzige von den
namhaften. Ach, schade ist, oder?
Ja, also das kommt dann schon, das ist dann schon so ein bisschen auch die Krux in dem System. Es ist dann auch wieder eine Preisgeschichte. Du kannst für ein Steinfeder nicht so viel aufrufen wie für ein Federspiel und du kannst für ein Federspiel, kannst für ein Smaragd viel mehr aufrufen wie für ein Federspiel.
Ist das der Grund, warum die Dinge produziert? Ich hätte gedacht Klimawandel und war da so.
Ja, auch natürlich, ja, weil es möglich ist.
Ja.
Weil es möglich ist und weil man nicht mehr muss. Leo Alzinger hat in 24 Leuenberg Federspiel gefüllt. Also Leuenberg, einer seiner Top-Lagen, Riesling Federspiel. Das ist ein Riesling mit 12,3 Alkohol. Das ist sensationell. Und ich habe eben diesen Winzer, mit dem ich sehr gut befreundet bin, den habe ich wahnsinnig lang genervt und tangiert, warum er keine Federspiele mit Lager macht. Und er kann kein Federspiel verkaufen für denselben Preis wie für ein Smart.
Ja. Ich hätte es mit meinem Idealismus wahrscheinlich der Klimaveränderung zugesprochen, aber das macht natürlich mehr als Sinn. Wo siehst du sonst die Entwicklung in den nächsten vielleicht 20 Jahren?
Also was ich so das und das ist wirklich, ich will jetzt nicht polemisch sein, aber ich finde, man muss so Gebiete wie die Wachau, und das machen sie ja Gott sei Dank auch so, die muss man schützen vor so Experimenten, vor so Piwi-Experimenten, wie dem Donau-Riesling und dem Donau-Veltliner, was eine Vollkatastrophe wäre. Und ich glaube, dass da, also es wird sich schon, irgendwann wird das für den Veltliner eng. Das wirst aber du nicht erleben, das werde ich nicht erleben und das werden unsere Kinder hoffentlich auch nicht erleben müssen. Also da gibt's nach wie vor mit Eingriffen im Weingarten Thema Rebschnitt, Laubarbeit und so weiter Möglichkeiten, wie man dem Herr wird. Beim Riesling Detto, also das ist ja das, um noch einmal den Vergleich zu bemühen, Wachau ist ein Tanker und das ist auch gut so. Und eben, ich will mich damit nicht befassen. Ich will mich nicht befassen mit irgendeinem Piwi-Scheiß, der vielleicht irgendwann mal gut wird. dass ich, und ob ich das erlebe oder nicht, ist sehr, sehr Wumpe. Das ist eine völlige Fehlentwicklung, die von den Gebieten drumherum dann schon reindrückt. Also im Wagram wird da schon fleißig damit gearbeitet. Das ist nicht mehr so weit weg.
Ja, interessant, dass eben doch teilweise Gebiete mit einer hohen Reputation auch in diese Richtung denken, arbeiten und keine Ahnung, dass die Champagner-Piwis in Betracht zieht, die im Versuchsanbau hat. Und daher wäre es eigentlich in dem Sinne auch, finde ich, lobenswert, wenn man versucht, eben da nicht aufzuspringen, sondern
mit
den Gegebenheiten einfach arbeitet, um die Tradition beizubehalten. Und
es ist ja nicht so, dass es an der, Qualität des Traubenmaterials scheitert. Ja? Das ist ja es sind dann ganz oft so wirtschaftliche Interessen, die natürlich wichtig sind, die natürlich einen großen Impact haben und natürlich möchten Rechnungen bezahlt werden. Aber es ist ich finde diese ganze Diskussion so mühselig bei den Haaren herbeigezogen, weil man wieder so eine neue Kuh durchs Dorf treiben will. Hm. Ja. Um es mal kurz auf die Pivis reinzuhauen. Ja.
Nein, die haben ja woanders, haben die eine Daseinsberechtigung. Woanders kann man das auch gerne aus.
Also okay.
Schön, gleich noch die andere Backe.
Okay. Wenn ich jetzt so am Boden, wenn das Opfer schon am Boden liegt, dann kann man auch nochmal nachtreten.
Okay.
Sind ja, und ich glaube halt schon, dass so die, also was man jetzt so merkt, ist, es kommt jetzt so, wir haben vorher drüber gesprochen, dass so der erste Generationswechsel durch ist, jetzt kommt der zweite Generationswechsel, steht jetzt in ein paar Betrieben irgendwie langsam vor der Tür, oder mit dem kann man sich so in den nächsten zwei Jahrzehnten irgendwie auseinandersetzen. Es kommen immer noch neue Betriebe hoch, so Gattinger zum Beispiel, witzig, machen gute Sachen, nicht alles, aber es ist aufstrebend. Von der neuen Wachau, also die nicht Vineas, gibt's den unter Anführungszeichen alten Herrn, BC Feider Malberg, der nach wie vor tolle Arbeit macht, und wo dann so Martin Muttenthaler im Sorg dann irgendwie nachkam, wo jetzt die Grabenwerkstatt im Spitzer Graben so relativ für Furore sorgt. Die haben einen Weingarten, das ist so ein Urban Myth. Ich möchte den Weingarten nämlich sehen, bevor ich mich darüber auslasse. Die haben einen Weingarten im Spitzer Graben angesetzt, so ein High-Density-Teil mit 16.000 Rebstöcken.
Wow.
Am Hektar.
Sagen ja viele, dass das mehr oder weniger eine Entwicklung wäre. Im Durchschnitt haben wir jetzt in der Wachau zwischen 4.500 und 6.000 Rebstöcke.
Ja. Das ist schon sehr viel. Also muss man, es ist schon... Nicht
aber
so
16.000, es gibt auch einige im Rheinhessischen, die in diese Richtung experimentieren, und weil du ja wieder Rheinhessen vorgebracht hast, die in diese Richtung pflanzen und da die Zukunft mehr oder weniger auch in der Klimaveränderung sehen. Also einfach, wie es früher schon mal allgegenwärtig war, eine Dichtstockbepflanzung.
Genau, Dichtstockbepflanzung und so praktisch den physiologischen, so einen physiologischen Druck aufzubauen, dass sich die Trauben nicht so schnell mit Zucker vollsaufen. Und von der Vogelweide haben wir was vergessen. Das ist auch so ein ganz witziges Weingut. Die machen nämlich auch so, das ist so die einzig ernstzunehmenden, halbwegs ernstzunehmenden Rotweine. Also die einzig trinkbaren Rotweine, ausschenkbaren Rotweine. Trinkbar
sein. Welche Rebsorten?
Zweigelt Pinot.
Okay. Noch nicht probiert, spannend.
Also das ist sehr witzig. Hatte ich letztes Mal was im Glas blind, und das schmeckt eigentlich so wie so Beaujolais, so geile Beaujolais-Stilistik, ne, glaube ich, auch immer mit so ein bisschen Maturation Carbonik. Das ist witzig. Das kann man machen. Ansonsten ist ich glaube, es ist ja selbst jetzt so, während ich drüber rede, glaube ich, ist die einzigen, die sonst blaue Trauben verarbeiten, ist Knoll, macht, glaube ich, ein Rosé. Die Domäne macht ein Rosé. Und dann ist auch der Drops gelutscht.
Aber es ist ja, wollte ich gerade sagen, schade eigentlich darum, wenn man das Potenzial verschießt. Du hast ja eigentlich am Anfang schon die Antwort gegeben. Eigentlich macht es keinen Sinn, das so zu machen, ja, beziehungsweise.
Das heißt jetzt so ein bisschen, ist er wieder für den Eigenverbrauch, weil wenn du halt im Leubenhof beim Knoll sitzt, schmeckt der Rosé halt auch sehr gut. Und es ist halt schon so ein bisschen eine Spielerei, glaube ich, noch. Und Rosé-Federspiel, immer geil. Es durfte auch früher schon kein Smaragd sein.
Ja.
Aus Gründen.
2020.
Na, jetzt sieht's ja, so warmes Jahr, das wird gleich ein bisschen käsiger. Es geht so komplett weg von der Frucht.
Findest du käsig negativ, oder ist das jetzt eine...
Nein. Nee. gar nicht. Aber es ist so, es ist käsig.
So das warm-weiche meinst du damit, oder?
Ja, und fast nicht laktisch, aber so ein bisschen die Weiterentwicklung von laktisch.
Ja.
Und das nimmt natürlich immer so die Fruchtaromaten weg. Wenn man jetzt mal zurück auf 19 geht, das 19 viel fruchtiger, viel expressiver, das ist viel mehr vorne raus. Und das ist im Vergleich dann schon so ein bisschen ist so ein bisschen latent molliger, ich finde es runder, es wirkt kräftiger, die Säure ist ein kleines bisschen zurückhaltender, also schon ein anderer Stil.
Findest du die Jahrgangscharakteristiken bei den einzelnen Jahrgängen gut herausgearbeitet?
Wahnsinnig gut. Ich finde alle drei jahrestypisch. Also wirklich, und das ist eigentlich das Größte. Ich finde, den Wein jahrgangstypisch ist das größte Kompliment, das man einem Winzer machen kann. Also nicht, ob das gut oder schlecht ist, ja immer, ist ein subjektiver Kackausdruck. Aber wenn der Wein den Jahrgang repräsentiert und dann noch so gemacht ist, dass der ordentlich schmeckt und man den trinken will, so 10 von 10.
Ist, finde ich, auch eine der größten Herausforderungen. Also die viele ja eben im Burgund zum Beispiel
ja,
suchen und wertschätzen, dass sie sagen, ich habe eine gewisse Typizität, die ich wiedererkenne, die ich jedes Jahr haben möchte. Also ich habe ein Maximum, was ich irgendwo erarbeite. Und hier hast du Grüner Veltliner durchaus erkennbar. Du hast Smaragd perfekt herausgearbeitet. Du hast Jahrgang und du hast die Handschrift des Winzers, also dieses klare, präzise. Ich glaube, dem zu entsprechen, das ist eine Riesenherausforderung. Immer was anderes zu machen oder immer neu zu machen, ist vielleicht irgendwie lustig und crazy, aber Beständigkeit zu pflegen, das...
Und das ist halt schon auch witzig. Also es ist so, das warme Jahr am wenigsten Alkohol. Paradoxon immer. Man denkt immer, dass die kühlen Jahre... zart ist vom Alkohol. Stimmt oft nicht. Sondern auch so ein bisschen immer mit dem reifen Lesezeitpunkt zu tun hat.
Veltliner eine spannende Rebsorte. Also interessant fand ich die Historie auch allgemein. Zum einen, dass es eigentlich fast österreichisch autochton geblieben ist. Es gibt zwar immer teilweise Versuchsanbau auch in Deutschland, teilweise auch in Kalifornien.
So Weißgipfler-Geschichten in Württemberg gibt es, glaube ich, ein paar.
Ja.
Wo es auch schon ein paar Jahrzehnte da irgendwie wächst.
Aber es hat eigentlich niemals eine ähnliche Anerkennung erfahren, wie es in Österreich in der Breite hat. Also es ist dort geblieben und das ja eigentlich auch schon seit 300-400 Jahren.
Ja.
Spannend, ja. Der Name. Also das ist eigentlich, es hieß ja früher mal Grüner Muskat oder Grüner Muscatella.
Ja.
Und ist dann mehr oder weniger durch Verwechslung,
darum hat es dann nichts mit dem Valtellin. Also Valtellin in Italien ist eigentlich übersetzt das Veltlinertal.
Genau. Hatte man vermutet eine Zeit lang, aber es gibt da keinen Ursprung, sondern es war eine sprachliche Spielerei.
Und dann hier auch die, also es ist eine Kreuzung aus St. Georgner und Grüner Traminer? Irgendeine Traminer. Also St. Georgner hat man dann vor 15 Jahren dann auch nochmal ein paar Rebstöcke ausgegraben im Burgenland. Das ist eine alte pannonische Rebsorte und durch diese Kreuzung, die hat einfach offensichtlich damals schon sehr gut funktioniert, das Ganze dann drüber getragen. Also es ist eben, wie ich auch gesagt habe, wenn ich das immer so kritisch sage, ich bin ja da selbst auch immer sehr, ich schieße dann immer sehr, sehr schnell, sehr scharf, dass der Grüne Veltliner macht halt auch in einfachen Qualität gute Weine. Dass es jetzt nicht die Weine sind, mit denen ich die ich trinken würde, mit denen ich arbeite, es sei dahingestellt. Aber da kann man dann schon so schnell ein brauchbares Produkt irgendwie aus der Flasche ziehen. Was man bei Riesling zum Beispiel nicht kann. Mhm. Riesling, darum loben wir das auch immer zu Recht, wenn bei einem Weingut der Gutsriesling ordentlich schmeckt. Weil meistens schmeckt der Gutsriesling ziemlich scheiße. Und ist dann irgendwie süß und wird hingedreht, so dass man daraus eine Schorle machen kann. Und beim Veltliner ist das so selbst in größeren Gebinden immer super. Ich trinke den weißen Spritzer grundsätzlich nur mit grüner Veltliner. Das ist ja auch immer so eine kleine Glaubensfrage. In Wien wird es gerne dann auch mit gemischten Satz gemacht und im Burgenland in der Südsteiermark dann gerne auch mit dem Weltriesling. Da finde ich Veltliner dann schon immer so die beste It's simply the best. Und ist halt auch, wie du halt auch gesagt hast, ist auch ein ganz großes USB für, ist ein ganz großes USB für Sorry. Und das verbindet halt auch jeder. Sollen wir nochmal Veltliner aufziehen?
Ich habe noch was Junges da.
Welcher Teil der Wachau wäre für dich Pulp Fiction, welcher wäre Casablanca?
Gibt's Pulp Fiction in der Wachau? Das ist ja die Frage, weil eigentlich ich Pulp Fiction als Film absolut präferiere als Casablanca. Aber
und es ist halt schon so dieses verkitscht romantische. Keine Ahnung, der Spitzer Graben ist Pulp Fiction und der Rest ist halt schon. Und Spitzer Graben ist Pulp Fiction und Spitzer der Donau ist Casablanca.
Wenn du einen Wein auf den Mond schicken könntest aus der Wachau.
Auf dem Mond, das
nie so als, gibt als, oder als, das niemand findet? Nee, das nein, im positiven Sinne. Also wenn du einen Außerirdischen präsentieren könntest, wenn du einen Wein außen vorstellen müsstest, ist halt immer so schwierig. Diesen einen, aber welchen würdest du als absolut repräsentatives Beispiel für die Wachau wählen? Wer ist ein Veltliner? Wer ist ein Riesling? Wer ist was ganz anderes? Wer ist ein Smaragd? Wer ist ein Federspiel? Wer ist komplett außen vor?
Also einen natürlich jetzt singulär raus zu... Hey, tatsächlich würde ich Achleiten von einem anderen Weingut machen, und zwar vom Toni Prager Bodenstein. Und der macht nämlich Achleiten, einen kleinen Teil mit Stockkultur. Und das ist dann nochmal, das ist gut und das ist so saugefällig, kann man nicht hassen. Dann aus 19.
Okay.
Super. Habe ich früher echt viel verkauft. Das war so, als ich angefangen habe, Wein zu verkaufen, da war so Prager Bodenstein, Achleiten, Stockkultur von Prager Bodenstein, das war mein absoluter Lieblingswein. Geliebt, wirklich. Habe das selber auch so gerne getrunken.
Ich finde es spannend bei den Weinen, man kann sie verstehen und sie haben trotzdem so diese nächste Ebene, dieses wirklich ganz freakig Spezielle dabei. Also man kann sie auch zerlegen im positiven Sinne. Man kann sich damit auseinandersetzen.
So, hier, jetzt Primus, so eins der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Weingut in der Wachau, Franz Hirzberger. Mhm. Nochmal Grüne Veltliner aus der Axe Point 2024. Und da sind wir jetzt noch wieder beim Thema. Hirzberger schreibt ja immer, immer dankenswerterweise hinten drauf, gelesen am 22. und 26. Oktober 2024. Also wir nehmen hier heute am 30. Oktober auf, so von einem Jahr gelesen. Und das ist nämlich das Geile bei Hirzberger. Das liebe ich so sehr. Man wird so in der Branche, wenn man sich so, wenn das ein bisschen drin ist, wird man ja immer so ein bisschen romantisch verkitscht, so der Wein, der ist im Keller und der muss ruhen und der muss und Hirzberger ist so diametral anders. Der liest Ende Oktober. Die Weine werden dann vergoren. Natürlich wird er auch gern mit Reinzuchthefen nachgeholfen. Ist ja nichts Schlimmes. Das wird dann Ende Februar abgezogen und Anfang März gefüllt. Und kommt dann, ist dann noch drei Monate auf der Flasche und am 1. September geht's raus. Mhm. Bombe. Und das ist jetzt geil. Also wenn wir Reinzuchthäfen haben ganz oft das Problem, dass so Weine, die mit Reinzuchthäfen verunstaltet werden, dann so zu schnell in der Gärung sind, dass immer so dieses Eisbonbon, diese Eisbonbon-Aromate, das hat das nicht. Das ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Und die Weine reifen sensationell, die sind in der Jugend sensationell. Das ist echt so. Und das sag ich, ja. Ich war vor 10 Jahren noch der größte Anti, was das betroffen hat. Aber ich habe mich dann selbst dabei ertappt, wie ich das einfach, das ist einfach nicht gut finde, nur des Willens, um es nicht gut zu finden. Und ich glaube, das geht ganz vielen Sommeliers so, nicht nur in puncto auf Wachau, sondern so das Bordeaux hat ja so eine ähnliche Metamorphose durchgemacht. Das Burgund läuft jetzt hoffentlich wieder dahin, fallen nämlich die Preise. in der Chavandetto. Und es lohnt sich dann schon sehr oft, sich selbst zu hinterfragen und sich selbst einmal zu hinterfragen, ob man nicht da irgendwie im Holzweg ist, und dann eben und ich mache das ja, wie du weißt, sehr gerne, dorthin zu gehen, wo es halt eben wehtut, und sich wieder dem ein bisschen, dessen ein bisschen zu öffnen und einfach kosten, kosten, kosten und dann auch Manns genug zu sein und Frau genug zu sein und zu sagen, so, ja, sorry, weil lag ich halt falsch. Und darum feiere ich sowas auch so.
Das ist so einfach, gegen etwas zu sein oder etwas irgendwie doof zu finden, und es ist die größere Herausforderung, ein beständiges System gut zu interpretieren oder positiv darzustellen. Also, absolut. Keine Ahnung, als Zombie hinzugehen, zu sagen, Wachau ist cool, das ist die größere Herausforderung, weil ich es A, begründen muss, ein gewisses Wissen haben muss, mich einfach auch zur Klassik betone, irgendwie immer wieder, weil du es vorhin erwähnt hast, eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, ist so einfach.
Ja, also auf einen neuen Zug aufzuspringen, aber im bestehenden... Das macht doch jetzt auch keinen Sinn mehr. Also ganz ehrlich, so, wenn ich es kurz so lapidar angesprochen habe mit Burgund, es macht doch keinen Sinn, wenn du dich irgendwie mit Wein beginnst zu beschäftigen. Also außer aus dem Lotto gewonnen oder irgendwie früh Bitcoin gekauft, dann kannst du dir den ganzen Scheiß auch nicht mehr leisten. So.
Während des Deep Dives durften wir 3 Jahrgänge aus dem Hause Rudi Pichler probieren, aus der Lage 8 Leiten vom Grünfeld Lina, in einer Smaragdqualität. Und ich hatte schon beim Probieren das Gefühl, man wird diesen Wein nicht wirklich gerecht. Deswegen habe ich mir erlaubt, diese Weine noch einmal zu öffnen, zu karaffieren, ihnen Zeit zu geben, die entsprechenden Gläser zu nehmen, 2 verschiedene Gläser, und möchte dich an meinem Erlebnis mit den 2019er, den 2020er und den 2021er Grüner Feldliner Ried 8 Leiten aus dem Hause Rudi Pichler teilhaben lassen. Denn ich finde es spannend, 3 Jahrgänge so dicht nebeneinander, wie unterschiedlich diese sind. Die gleiche Rebsorte, die gleiche Lage, die gleichen Parzellen, alles gleich. Nur die Jahrgänge sind anders und könnten konträrer nicht sein. Wenn ein Winzer es schafft, durch den Wein den Jahrgang sprechen zu lassen, dann zeugt das von Größe. Ich habe mich vorher informiert. Also 2019 ist so dieser Typ von Jahrgang gewesen, der auf einer Party ruhig in der Ecke steht. Und nach 5 Minuten merkt man, der weiß genau, was er tut. Der räumt heute Abend alles ab. Es war ein Jahrgang, der in der Wachau warm war, aber nie brüllend. Ein goldener Herbstjahrgang. Ohne Drama, ohne Hektik. Die Trauben im 8 Leiten hatten Sonne satt, aber auch genügend kühle Luftzüge von der Donau, um nicht breit zu werden. Und das schmeckt man. Man hat den gelben Apfel, man hat die Birne, die Kamille. Dann, beim Nachriechen, hat man einen Hauch von Weißpfeffer. Und all das, erstaunlich geordnet, fast zen-artig sortiert. 2019 brachte eine nahezu ideale physiologische Reife, weil Wärme und Niederschläge in einem selten ausgewogenen Verhältnis standen. Ein Vorteil für den Feldliner, der hier seine phenolische Struktur sauber und ohne Überreife entwickeln konnte. Die kühlen Nächte im Spätsommer stabilisierten die Säurestruktur, sodass der Wein trotz reifer Frucht eine beeindruckende Präzision bewahrt. Ein Merkmal, das beim 8 Leiten die Alterungsfähigkeit definiert. Der stabile Herbst erlaubte eine Lese zum optimalen Zeitpunkt, wodurch Trauben mit hoher aromatischer Konzentration bei gleichzeitig moderatem Zuckergrad geerntet werden konnten. Technisch der Grund für die außergewöhnliche Balance in diesem Jahrgang. Ja, wäre dieser 2019er 8 Leiten Grüner Feldliner von Rudi Pichler ein Mensch, wäre er der Kollege, der immer alles im Blick hat, nichts kommentieren muss und trotzdem jedes Problem löst. Ein Feldliner mit Überblick und Langstreckenpotenzial. Er ist nicht breit, er ist nicht ausladend opulent. Er hat stattdessen diese quellklare Saftigkeit, die ruhige Kraft, den Zug am Gaumen, der nicht laut wird, sondern bestimmt. Die berühmte 8 Leiten Mineralik. Und diesen feinen, sanften Grip, der sitzt wie ein perfekt geschnittener Anzug. Danach, analog zum Podcast, probierte ich den kühlen Virtuosen mit Skalpellpräzision, den 2021er. Das Jahr, das Winzer selbst in 20 Jahren noch zittern lässt. Kühl, langsam, verspäteter Austrieb, später Herbst. Perfekte physiologische Reife bei niedrigen Temperaturen. Ein Jahr, das nicht einfach entstanden ist, sondern erarbeitet wurde. Im 8 Leiten bedeutet das vibrierende Frische, kristallklare Säure und eine Mineralität, die wie ein Laser durch die Frucht schneidet. Das spürt man in der Nase. Dieses klare, definierte. Das merkt man im Abgang. Dieses leicht vibrierende. Es ist ein solches Vergnügen, diesen Wein zu trinken und nicht nur einen Schluck, ein Glas, ja sogar die Flasche. Er wird einem nicht zu viel.
Und vielleicht ist ja daran dieser späte Vegetationsverlauf, diese langsame Reifeentwicklung, diese aromatische Feinzeichnung verantwortlich, wie sie nur in kühlen Topjahren erreichbar ist. Die niedrigen Nachttemperaturen konservierten die Säure auf einem Niveau, das strukturell an große Wachauer Jahrgänge der 90er erinnert. Ein Fundament für außergewöhnliche Lagerstabilität. Und dann kam sie, die lange, entspannte Herbstlese. Sie ermöglichte eine nahezu perfekte Traubenselektion. Und so riecht der 2021er wie ein Wintermorgen. Man spürt Granny Smith, Limettenschale, zerstoßene Kräuter, Fenchelpollen. Und dann dieses unverschämte Pfeffrige. Nicht als Gewürz, sondern als Textur. Als vibrierendes Element. Der Gaumen straff, fast athletisch, aber nie hart. Es ist, als würde dieser Wein von innen heraus leuchten. Wenn der 2021er ein Mensch wäre, wäre er der eine Freund, der immer zu spät kommt, aber dann mit brillantesten Gedanken daherschreitet. Ein Jahrgang, der nicht schmeichelt, sondern beeindruckt, der vielleicht beste Stil den Acht leiten kann. Klar, kühl, präzise und unvergesslich. Und als Finale, wenn man sich daran so richtig satt essen kann, der 2020er Acht Leiten Grüner Veltliner von Rudi Pichler. Der Hitzkopf mit kühlen Verstand. Denn 2020 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht. Heiß, schnell wachsend, abrupte Sommerhitze, dann wieder Regen, dann wieder Hitze. Ein emotionales Jahr, ein bisschen pubertär, ein bisschen ungeduldig. Aber Acht Leiten ist kein Ort, der sich von Wetterkapriolen beeindrucken lässt. Der Boden wirkt wie ein Temperaturdämpfer. Er gibt dem Wein Mineralität, hält das Wasser, er strukturiert. Und Rudi Pichler, der alte Terroirflüsterer, hat das genutzt. Die teilweise extremen Wetterschwankungen führten zu einer niedrigen Beeren- und Saftausbeute, was den Extrakt deutlich erhöhte und dem Wein seine markante Dichte und Textur verlieh. Die punktuellen Regenereignisse im Sommer verhinderten Trockenstress, sodass die Rebstöcke auch in heißen Phasen kontinuierlich physiologisch arbeiten konnten. Das ist einer der Gründe, warum dieses Jahr trotz der Hitze erstaunlich strukturiert wirkt. Aber letztlich war 2020 eine selektive Lese absolut entscheidend. Und genau hier profitiert der Acht Leiten von strengen Weingartenmanagement. Selten hat man einen Grünveltliner wie im Jahr 2020 so extraktreich, so geschmackvoll, so dicht, so ausgewogen. Ja, der 2020er ist der Typ, der im Sommer laut lacht, aber im Winter tiefgründige Gespräche führen kann. Der Wein hat Energie, aber auch Ernsthaftigkeit. Der Veltliner, der sagt, ich bin warm gewachsen und ich kann trotzdem kühl schmecken. Vielen Dank für diese drei ganz besonderen Jahrgänge. Dem Hause Rudi Pichler und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Du hast schon Morasche getrunken, ich habe schon Morasche getrunken, ja, Glück gehabt. Und der, damals war das auch teuer, hat aber jetzt hat aber so viel gekostet wie jetzt irgendwie ein Premier Cru. Mhm. Der Drops ist einfach gelutscht, ja. Das gibt's nicht mehr und das ist ja immer noch bezahlbar. Also das kann man sich immer noch schon mal leisten.
Das finde ich eben das Interessante dabei. Du hast eine sehr authentische Qualität und du zahlst halt. Die Weine sind nicht günstig, sprich ja, 50 bis günstig. 70 Euro.
Wird schon 70er kosten. Genau. Aber für einen 70er in der Burgund bekommst du eine bessere Village-Lage.
Richtig. Also du hast wirklich eine außergewöhnliche Qualität, eine gewisse Lebensfähigkeit, eine Authentizität, was Wiedererkennbares, was Wiederschmeckbares hat, eben auch, was du sagst mit den Jahrgängen. Und du zahlst halt ein...
Und ich glaube, keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Du hast so...
Jetzt kommt das Segment.
Du hast ganz viele... du hast in Niederösterreich im Speziellen gibt es ganz viele Kellerstöckel. Mhm. Also Kellerstöckel sind Erdkeller, wo da draußen so ein bisschen so ein Eingangshaus hingemauert ist und man geht dann so in den Keller runter. Das kann man kaufen, kann man pachten. Das gibt's oder gab es ganz lange für ein relativ kleines Geld. Du kannst natürlich nicht im Keller wohnen. Und das wurde dann, gab's in der Zeit, da war das ganz, ganz hip und ganz in, dass man so in Wien gelebt hat und dann so in Niederösterreich einen Kellerstöckel hat und dann oder immer, wenn man so durch die Weingüter gefahren ist, Kofferraum vollgeladen, das im Kellerstöcken dann irgendwie abgeladen hat. Mhm. Und die Leute, die das gemacht haben, die kommen langsam in die Bredouille, dass die so viel Wein im Keller haben und sich das dann mit der Restlebenszeit nicht ausgeht, dass wir das wegsaufen. Und danach kommt ja wieder gerade sehr viel altes Zeug am Markt. Und dadurch wird auch gerade so der Weinmarkt wieder so ein bisschen nicht geflutet, auch nicht geschwemmt, aber so ein bisschen so punktuell mit so reifen Weinen wieder unterstützt und gefördert.
Und man zeigt aber eben auch, wie die Weine altern können, also welche Lebensfähigkeit die haben.
Im Erdkeller liegt es nicht so scheiße.
Ja. Muss man auch dazu sagen. Findest du allgemein, dass die Wachau die Anerkennung erfährt, die sie verdient? Also international betrachtet? Ja. Es werden ja 45% werden exportiert. Also es ist schon eine präsente Menge, aber
ich war das erste Mal mit 12 Jahren in New York. Wir waren dann essen, irgendwie Sterne laden, und es gab so einen halb offenen Weinkeller, also du musstest halt so, um ins Restaurant zu kommen, so an dem verglasten Weinkeller vorbei. Und ich weiß noch so, das fand ich wahnsinnig toll und fand es wahnsinnig beeindruckend, dass dann so, die Österreicher, und das waren nur Wachauer, so präsentiert wurden, dass du daran vorbeiliefst. Und das fand ich dann schon so spektakulär, dass du aus so einem kleinen Land, mit so einem kleinen Gebiet, das dann so weit in die Welt rausgeht, dass es einer der besten Restaurants der Welt dann praktisch in der ersten Reihe im Weinkeller irgendwie liegt, fand ich super. Also das hat das schon noch. Und wenn du halt Österreich international trinkst, und vor allem transkontinental, dann ist es vor allem, weißt die Wachau, und da gibt's noch 2-3 Produzenten aus dem Kamptal, und dann ist der Drops auch gelutscht. Also muss man halt auch sagen, und da sind wir wieder beim Thema. Es macht dann auch keinen Sinn, sich mit Chardonnays mit den Besten der Welt zu messen. So, why bother? Dafür, dass man es günstiger macht, Preis interessiert in der Liga wieder niemanden mehr. Dann geht so ein bisschen auf die Einzigartigkeit, und das erklärt dann auch, wieso es halt die Wachau sind und 2000 Kamptal. Punkt aus.
Erinnerst du dich noch an dein erstes Glas bewussten Wachauer Wein, der dich irgendwie abgeholt, begeistert hat? Also nicht gesoffen, sondern wo du sagst, wow. Na, jetzt habe ich verstanden.
Also, ich durfte immer so ein bisschen mitprobieren. Also aus so als ich ein Kind war, in so 10, 11, 12 Jahren, durfte ich immer am Tisch dann so einen Schluck Wein trinken. Und ich glaube, mein erstes wirklich bewusstes Glas war Knoll. Mhm. Und das war Knoll Kellerbergs. Leubenberg. Knoll, Leubenberg oder Berlino.
Wenn du die Wachau in drei Sätzen erklären müsstest, für jemand, der vielleicht unbewandert ist, wie wären die drei Sätze?
Kurz in mich gehen, damit ich aus den drei Sätzen nicht 30 mache.
Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit.
Es ist eine der wunderschönsten Kulturlandschaften, die historisch den Weinbau über Jahrhunderte perfektioniert hat, mit sensationell freundlichen Menschen. Um das Ganze auch spielerisch ranzugehen, da gibt es auch noch so, es macht nämlich auch die Vinea, die sind ja auch nicht dumm. Das ist eine ganz ganz smarte Geschichte. Die haben ein Kartenspiel aufgelegt, das heißt Supertrumpf, mit allen Lagen.
Wo ich mich immer gefragt habe, warum gibt's sowas nicht? Warum gibt's kein Quartett mit den Lagen? Geil. Also wo du halt einfach spielen kannst, und Lagengröße, so Hangneigung, genau. Maximale Seehöhe.
Erste urkundliche Erwähnung, was dann immer geil ist.
Vor allen Dingen Arbeitsaufwand. Also Arbeitsaufwand. Wie viel?
Ganz wichtig ist, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Sowohl bei der Vinea, sonst muss immer Handarbeit sein.
Ja.
Also es gibt
Wir hatten es mal erwähnt gehabt, dass alles Handarbeit sein muss. Bei DAC ist es, glaube ich, auch vorgeschrieben, dass wenn du DAC draufstehen hast, dass du Handarbeit machen musst. Oder täusche ich mich da?
In der Wachau vielleicht. In der Wachau kann schon sein.
Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Erste urkundliche Erwähnung, genau, Entfernung zur Donau, finde ich auch ganz, ganz spannend.
Ja.
Es geht ja maximal bis 4 Kilometer, also was ja eigentlich auch relativ dicht ist in der Relation zu anderen Gebieten.
Relativ dicht, relativ nah, ja. Aber natürlich dann über das es dann in ein Seitental reingeht, wieder sehr, 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 sehr weg. Wie schmeckt dir der Herzberger?
Ich finde jetzt so off-record, ich finde ein bisschen zu süß hinten raus. Also fehlt mir so ein bisschen die Rassigkeit, ein bisschen zu schmelzig. Ich habe den sonst anders in Erinnerung. Also ich dachte, dass die ein bisschen straffer sind.
Das kannst du ruhig on record lassen. Alter. Na, straff ist es nie. Also es ist eigentlich so,
ja.
Die Rieslinge sind ein bisschen straffer. Aber die Veltliner sind immer so ein bisschen...
Aber ich finde imposant, was ich halt bei dem Wein sehr, sehr großartig finde, ist das, was du erwähnt hast, dass der Lesezeitpunkt auf die Flasche geschrieben wird. Und ich finde, das ist eigentlich eine Neuerung, die ganz, ganz viele übernehmen sollten, ähnlich wie das Degorgieren beim Champagner, dass man es mit draufschreibt, weil so viele Informationen einfach über das Jahr preist. Allein wenn du diesen Lesezeitpunkt siehst, dann siehst du, wie der Vegetationsverlauf im Allgemeinen sein kann, beziehungsweise was für ein Jahr es war.
Hitzberger hat so einen geilen neuen Keller gebaut. Sieht aus wie so ein James Bond Film. Das ist dieser alte Weinhof, das ist diese mittelalterliche Struktur. Und dann gehst du so zwei Treppen versteckt irgendwie runter, bist dann so alles unterkellert und fährst zum Schluss mit so einem Aufzug, der irgendwie 10 Tonnen ziehen kann, wieder rauf und geht's Garagentür auf und du guckst dir im Singerregel. Das ist so wieder wirklich gefühlt wie bei James Bond, die Jagd Dr. No.
Ich glaube aber, ich habe Ihnen wenig Unrecht getan, also jetzt auch beim Nachprobieren. Er ist im Vergleich zu dem Pichler.
Ja, ja.
Ist es schwierig, den danach zu probieren, aber eigentlich er hat diese tolle Saftigkeit.
Ja, super.
Und er hat diese Saftigkeiten, er hat dieses Animierende. Du hast einen tollen Trinkfluss, du hast was Animierendes dabei, du hast eine tolle Geschmackspräsenz und er hat eine gewisse Größe, ohne aufdringlich zu sein.
Genau. Was vielleicht noch so witzig ist, es ist wenn wir nochmal auf das Reifethema, wir springen heute ein bisschen, wenn wir nochmal auf das Reifethema gehen, ich finde es im täglichen Arbeiten, also im Restaurant oder bei uns in der Weinbar, es ist wahnsinnig schwierig, sich eine Reife bei Wachauern aufzuarbeiten. Das finde ich, es ist bei großen Gewächsen auch schwierig, geht es aber fast leichter, weil man die auch immer noch so ein bisschen mehr in der Menge bekommt. Also auch vor allem später, man kann jetzt noch irgendwie 23er kaufen und das muss man halt schon, muss ich jetzt kaufen, weil im Januar, Februar gibt es nicht mehr und im Sommer kommt der neue Jahrgang. Bringt dann auf den Gastronomen, hat dann schon Druck auf die Pumpe und da bringt es mir eben dann nichts, dass irgendwo ein Kellerstöckel aufgelöst wird, wo es dann 6 Flaschen gibt, sondern ich brauche da 30 Flaschen, damit das dann irgendwie irgendwo Sinn macht. Und eine Sinnhaftigkeit zeigt. Also das ist da schon immer eine Herausforderung. Und wenn wir dann alte Sachen haben und auf der Karte haben, dann muss ich die auch nicht verkaufen, die werden gekauft. Also da ist dann immer sowieso so ein Geriss drüber.
Das ist das Schöne bei der Wachau, finde ich, wenn die auf der Karte stehen, die laufen von selber. Man muss nichts erklären, man muss die nicht irgendwie über euphorisch dann anpreisen.
Gar nichts, weiß jeder Bescheid, was Phase ist, was Sache ist.
Ja, dass ich eigentlich immer eine sichere Bank, zumindest bei den meisten Produzenten, habe. Was mich immer noch fesselt, ist dieses Quartett, was ich in der Hand habe.
Ist kein Quartett, also, ist Supertrumpf.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen Supertrumpf und Quartett?
Ja, ist im Prinzip dasselbe.
Okay.
Ein Quartett ist halt so, hast ja recht.
Ach, steht hinten drauf www.vinea-wachau.at, kann man es wahrscheinlich bestellen?
Kann man wahrscheinlich bestellen, ja.
Und
die Vinea-Wachau hat generell so eine ganz tolle, ist eine ganz tolle Homepage mit auch wieder, wo die Lagen dann nochmal ein bisschen mehr en Detail erklärt werden. Und es ist richtig cool. Also die machen dann schon auch dahingehend ganz viel richtig. Hier, Riding since 1983.
Stark.
Ja, und das ist jetzt so. Das ist ganz oft so für lange Zugfahrten, das ist immer super.
Ja, vor allen Dingen, du lernst was beim Spielen. Das ist ja eigentlich was
so kann man gleich Ideale die Kinder, ist. So kann man gleich die Kinder in die Sommelierlaufbahn reingucken.
In die Weinwelt.
Aber jetzt hast du schon da so viel gelernt, das kannst du ja auch ein bisschen umsetzen.
So, jetzt bist du 9, jetzt darfst du auch mittrinken.
Spielerisch gelernt, das kannst du auch monetarisieren. Ja, genau. Ich habe dir übrigens einen Wachau-Keller gekauft.
Wie ist dein Eindruck von dem Hirzberger im Vergleich zum Pichler, im Vergleich zu Domaine Wachau? Also wie würdest du die unterscheiden?
Jetzt so in dem der Domaine Wachau war halt Riesling und war straff, eben dieses Nervige, dieses Kristalline. Bei Pichler waren die Rudi Pichler, es war so ein sehr, 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 wie sagt so eine sehr Jahrgangs nerdige Geschichte, aber alle Weine sehr gut. Und wenn man 19 jetzt als Vergleich heranzieht, war 19 hatte eine Frucht, das hatte eine Säure und war auch eher auf der spitzeren Seite. Und hier Axpoint von Franz Hirzberger ist schon eben auch, wie du sagst, so dieses bisschen wohligere, hat schon eine Schmatzigkeit, kommt dann eben so über diesen Schmelz hinten raus im Gaumen und die Säure, was eben auch so wieder so ein bisschen die dadurch herzuleiten, glaube ich, ist von diesem schnellen Ausbau. Also es macht dann auch nochmal eine Entwicklung auf der Flasche. Und ich finde es so super. Ich finde alle drei Weingüter sehr gut und alle drei Proben super. Mhm. Ja, sagen wir nochmal was. Ich gehe nochmal was holen. Ich habe mich nochmal was vorbereitet, was nicht in der Venia ist.
Da habe ich natürlich noch ein FX-Bichler, ein Aussteiger.
Ist schon außergewöhnlich, was er macht, da finde ich. Ich habe das Gefühl, so den Weg präzisiert hat. Also, dass er noch definierter geworden ist, noch charakteristischer in seiner Art und trotzdem aber sich selber auch treu. Und ja, das Rädchen irgendwie ein bisschen weitergedreht hat.
Ja. Es gibt eine wahnsinnig geile Anekdote. Im Mai das letzte Mal in der Wachau Kosten. Und da waren wir eben bei Knoll und Alzingers und Look at Internet. Da war dann eine Firma bei uns. Und die haben die Keller wirklich nebeneinander, also die Häuser stehen nebeneinander dicht an dicht und die Keller sind nebeneinander dicht.
Knoll und Alzinger sind nebeneinander. Eine Straße.
Ja, und Wand an Wand. Hm? Also auch der Keller ist Wand an Wand. Und dann sagt er, also und die sind auch alle befreundet, das ist dann sehr, die haben auch alle ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Und der Emrich Knoll hat die Geschichte erzählt, dass er und der Leo haben sich dieselbe ferngesteuerte Pumpe gekauft. Also mit so einer Fernbedienung. Du kannst halt einfach, hängst den Schlauch rein, schaltest ein und dann fängt die Pumpe halt an zu ziehen. Und haben wir aber ganz lange dann braucht, dass sie die da gegenseitig steuern können. Okay. Der eine eingeschalten und beim anderen ist übergegangen.
So. Ich glaube, das ist aber auch sinnbildlich dafür, was in der Wachau, also dass in der Wachau eine im Großen und Ganzen ein ganz gutes Gemeinschaftsverhältnis besteht. Also, dass viele einfach versuchen, die Idee auch weiterzutragen und niemand versucht, irgendwie aus der Riege auszuscheren und
den anderen, sich gegenseitig bereichert. Rauszudrängen.
Ja. Also, man versteht die Gemeinschaften, es in wenigen Regionen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich sonst ist, aber in Deutschland sehr selten zu finden. Also, egal, ob du die Mosel nimmst, ob du Rheinhessen oder was auch immer nimmst, also, es ist oftmals nicht dieses Gemeinschaftsverständnis da, wie eben in der Wachau.
Ja, in der Wachau. Im Kamptal, ist es noch ähnlich. Im Kremstal finde ich es auch noch. Im Kreisental auch. Also alles, was so ein bisschen klein parzellisierter ist. Im Weinviertel wird es dann schon wieder, und im Südburgenland vielleicht. Im Südburgenland, in Steiermark auch. Also ist auch wieder, glaube ich, so eine generell, ist so eine österreichische Geschichte. Also du bist so, sind sehr gesellige Menschen.
Findest du das Kremstal, weil es ja doch direkt angrenzt? Es ist jetzt die warme Seite, wenn man so möchte, aber kann man das irgendwie miteinander vergleichen? Beziehungsweise habe ich einige aus dem Kremstal gehört, die halt unglaublich neidisch auf die Wachauer sind, weil sie sagen, wir haben ähnliche Qualitäten, aber haben nicht die Preise.
Stimmt nicht. Genau. Also es ist so, es gibt eine Kremstaler Lage, die hat ganz lange zur Wachau gehört, die würde ich dann damit dazu nehmen, das ist der Pfaffenberg. Mhm. Pfaffenberg ist praktisch die erste Lage in Krems, wenn man von Leuben kommt. Mhm. Pfaffenberg ist ein super Lager, ist aber dann schon viel wärmer, ist schon viel offener. Knoll macht im Pfaffenberg immer einen wahnsinnig guten Wein, der so ein bisschen Rest, so ein bisschen Restspitzel hat. Mhm. Also so Smaragd-Style, darf aber nicht Smaragd heißen. Beim Pfaffenberg ist auch die einzige Ausnahme, das ist die einzige Ausnahmeregelung, weil wir vorher gesagt haben, dass keine Weine aus anderen Gebieten kommen dürfen. Aber das ist dann schon, es ist echt so, Krems ist eine super Stadt und es gibt sehr gute Lagen, aber es ist dann schon eine ganz andere
Art von Weinstilistik, Charakteristik, wo es auch schade ist, finde ich, wenn man das eine mit dem anderen vergleicht und sagt, wir sind genauso oder, sondern es ist eigenständig,
Genau, und hat sich auch anders entwickelt, muss man auch dazu sagen. Gibt es auch einen anderen Fokus drauf, also in der Wachau gibt es halt nur Wein und ein bisschen Tourismus. In Krems steht ein Knast. So. ganz ehrlich, ich hadere wahnsinnig mit Kremstal. Ich finde, es gibt sehr, sehr gute Winzer und es gibt unglaublich viele, die sich bemühen. Es gibt dann aber auch so das, alles das, was ich im Weinbau oft schwierig finde. Auch was immer so wieder so für den, Krems produziert mehr für den Markt. Also es ist so, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Es ist so, es ist eine lustige Anekdote auch. Es gibt zwischen Krems und Leuben gibt es ein Bordell direkt an der Straße. Und da habe ich mir so mit dem Taxifahrer geredet und beziehungsweise der Taxifahrer hat gemerkt, dass wir uns über Wein unterhalten. Und dann jetzt beim Vorbeifahren hat er gesagt, schau's Buff. Dann sagt er so, ja, und wisst ihr so, beim Buff kann man immer sehen, wie hoch das Wasser gestanden ist. Und das heißt, was, da gibt's keine Hochwasserverbauung mehr. Und dann steht so der ganze Puffer immer bis unter die Decke unter Wasser. Das ist voll geil.
Sehr cool. Wir haben mit Riesling angefangen, wir enden mit Riesling. Mhm. Finde ich eine spektakuläre Nase. Weil sie unlaut ist. Also sie ist nicht leise, aber sie schreit nicht. Ja, sehr subtil, sehr differenziert, sehr feinsinnig, trotzdem greifbar. Also du hast auch so diese erste schon Nasenerfüllung, finde ich, dabei. Du riechst rein, du sagst, ja, wow. Ja. Und du hast auch eine richtig tolle, also Aromenpräsenz, aber es wirkt sehr differenziert, sehr feinsinnig, sehr feingliedrig.
Ja, und wir sind jetzt eigentlich so von einer der kühlsten Lagen, angefangen mit der Elsaner Brandstadt von der Domäne und sind jetzt bei einer warmen Lage. Und das kann man auch mit Fug und Recht sagen, es ist eigentlich eigentlich so einer der Grand Crus. Und das ist eben der Dürnstädter Kellerberg vom FX Bichler, also vom Lucky Bichler. Was so noch, das ist ja so, ich ziehe ja gerne andere Gebiete als Vergleich ran. Und das ist, können wir hier mit Fug und Recht auch nochmal machen. Man kennt das wieder aus der Burgund, dass so die Französisch klingt das viel geiler, so die Combs, so diese Seitentäler, dass die praktisch besonders gute Weine hervorbringen, weil sich dort der Boden anders verwittert, sich die Bodendurchmischung über die Jahrhunderte oder Jahrtausende anders entwickelt hat, und dass dann auch wieder über diese kühleren Seitenwinde, dass dann die Lagen, die auf den Ausgängen dieser Seitentäler liegt, die halt befeuert. Und genau das gleiche kannst du in der Wachau genauso. Kannst du in der Wachau auch sagen. Also jetzt nicht Spitzer Graben, das ist ein Tag, aber in Dürnstein und in Leuben, wo sich das alles so ein bisschen öffnet, hast du eben genau diese gleichen Seitentäler. Du hast wieder diese Durchmischung der Bodenstrukturen. Das ist natürlich immer noch Quellerkneis und Glimmer. Aber so, es hat diese Kühle und Frische und Zartheit mit drin, die dann eben den Unterschied macht.
Ich finde allein von der Gustatorik spektakulär. Du hast den ganzen Gaumen voller Wein, also es ist richtig saftig. Du hast eine tolle Viskosität.
Ein sensationelles Wort. Ja.
Super. Also es wird geschmackvoll und du hast aber richtig Struktur drin. Also spürst die Säure, du spürst den Nachhalt, hast richtig dieses, es schmeckt salzig.
Ja.
Und das sehr lange, aber nicht aufdringlich. Also es ist eine tolle Präsenz, 13 Volumenprozent.
Und findest du nicht so, das ist ich so auf die harte Tour lernen musste, das hat nichts mit deutschen Riesling zu tun.
Ja.
Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung, wenn man so die deutschen gibt es zwei Betriebe, sehr, sehr, sehr gute Betriebe, denkt ja gerade so ein bisschen an die Nahe und an die Pfalz, die auch so arbeiten oder so. Entweder die Reduktion und die Kühle auch teilweise. Aber ich finde dann immer, dass so Riesling aus der Wachau dann immer noch mal so abbiegen und so wie die betten sich weicher.
Mhm. Das ist aber nicht negativ. Also es wirkt ja manchmal eben, wenn man dieses Weiche, das wirkt so entcharakterisierend.
Na, ganz
und das gar nicht.
Ganz im Gegenteil. Also für das ist, man kann auch mal einfach ein Foto mit dem iPhone schießen und den Kontrast auf Maximum drehen, sieht scheiße aus.
Hm.
Ja? Sondern es muss halt immer es muss halt generell immer die Stimmigkeit muss passen. Und ich finde das ein wahnsinnig gutes, stimmiges Beispiel, wie man Riesling außerhalb von Deutschland wirklich in einem Weltklasse-Niveau macht.
Ja, weil er auch von der Nase sehr präzise ist, ja.
Ich kann jedem nur empfehlen. Und es gibt von dem Wein, da gibt es noch ein bisschen was. Das findet man noch nicht selten. 2011 Kellerberg von Lucky Bichler ist ein Monument. Das ist ein Wein, der wurde in der Presse geschasst. Das wurde komplett verkannt. 2011, ein bullenheißes Jahr. Auch wirklich ein Kackjahr. Bei den meisten Weingütern, weil sie einfach alle übersehen haben, zu spät gelesen, Säure am Sand, fürchterlich. 11 Kellerberg, Lucky Bichler, es hat in der Jugend immer geschmeckt, so wie ein Besuch beim Zahnarzt. Wurde demnach auch so ein bisschen zu Unrecht verrissen. Hat er letztens wieder eine Flasche auf. Das ist so gut. Das ist so großer, guter Wein.
Krass.
Das ist ein kleiner Geheimtipp.
Mhm. Cool.
Und das war aber, glaube ich, aus ja. Feiner Malberg war ganz ähnlich. So eine ähnliche Charakteristik. Wurde aber nicht verrissen. Habe ich auch nicht verstanden, warum.
Okay. Habe ich beide nicht probiert, von dem her.
Ja, ich muss mal schauen. Wenn ich wieder mal eine finde, dann beim nächsten
Mal. Gerne,
ja. Alles so krass, weil du mich auch vorher gefragt hast. Es ist wirklich einer der Weine, die mir ewig in Erinnerung bleibt. Das ist so. Das ist so. Das sind so Grand Dame, Grand Senior Weine.
Cool.
Und was denn? Und das, glaube ich, hat auch ein Potenzial.
Ja.
Nicht endlos, aber es ist.
Aber ist schon stark. Also, dass der schon jetzt diese Präsenz hat, dass er diese Vielschichtigkeit auch schon herausgearbeitet hat. Ich meine, der ist ja noch jung, der Wein. Und die Leichtigkeit dabei.
Und die Leichtigkeit.
Ja.
Und ich glaube, er ist witzig, weil du hast gesagt, Bio. Ich glaube, das ist eine Umstellung Bio und ab Jahrgang 24.
Ich meine auch, dass die umstellen, ja. Dass die, ja.
Ich finde das auch so, also wir gucken uns gerade die Flasche an und das ist auch so eine ganz große Geschichte, über das viel zu wenig gesprochen wird. Dieses Zuscheißen mit Informationen vom Rückentext. Also auch, das ist natürlich der Gesetzgeber, der da unglaublich viel vorgibt. Ich finde, das ist eine ganz große Unart.
Na, was teilweise eine Unart ist, dann da draufschreiben, für Geflügel und Fisch geeignet. Ja. Also da steht hier drauf, ne? Das ist, ich hoffe nicht. Ich denke nicht, dass die Speiseempfehlung da gleich mit drauf ist.
Bei so ganz alten Flaschen aus den 80ern, da steht dann oft noch so ein Fremdenzimmer vorhanden.
Was für eine Einladung ist das jetzt? Ist noch was zu Wachau sagen, was Schlaues?
Noch was Schlaues.
Hier, warte mal, ich habe noch Musik rausgeholt.
Zur Wachau. Danke fürs Zuhören. Ich bin so gespannt, wie du diese erste Folge Deep Dive fandest, wie es dich bereichert hat, ob du spannend, ob du es unterhaltsam fandest, ob man so einfach spielend nebenher Wissen vermitteln kann. Vielen lieben Dank, lieber Johannes, dass ich dir von Rudi Pichler in Grünfeldliner Achleiten in 3 Jahrgängen 2019, 2020 und 2021 vorstellen durfte, dass ich deine Meinung, deine Begeisterung darüber spüren durfte. Und vielen Dank, dass du dagegen 3 so unfassbar spannende Mitstreiter präsentiert hast. Von der Domäne Wachau hat mir den Riesling Smaragd 2023er Brandstadt. Dann natürlich auf zu den Veltlinern 2024er Axpoint Smaragd von Franz Hürzberger. Und ich nehme es dir immer noch übel, dass ich nur ein Glas vom 2023er Grüner Veltliner Kellerberg von FX Pichler bekommen habe. Nein, Quatsch. Es war ein Erlebnis, er war großartig und eigentlich viel zu kurz in der Entwicklung. Wollte den Wein über Stunden verfolgen. Vielen Dank für diese so besonderen Weine. Vielen Dank für deine Leidenschaft. Nicht nur, aber eben auch um die Wachau. Du bist der Beweis dafür, dass die Wachau nicht nur in Niederösterreich liegt, sondern auch in jedem Glas, das du in Berlin öffnest. Du bist ein wandelndes Schaufenster für den österreichischen Wein. Ja, nicht ohne Grund hat Sascha Speicher während seiner Laudatio anlässlich eurer Auszeichnung gemeint, die haben in Berlin-Mitte eine der besten Weinadressen Europas gebaut und damit der Wachau ein grandioses Schaufenster geschaffen. Punkt. Aus Smaragd. Und du, Johannes, bist wie eine Trockensteinmauer. Robust, uralt im Wissen, aber total modern im Look und hältst wahrscheinlich ewig. Du machst die neue Zielgruppe Wachau-süchtig. Millennials, die vorher nur IPA kannten, schlürfen plötzlich Steinfeder und posten: Boah, Mineralität. Du bist nicht nur Sommelier, du bist Botschafter, du bist Entertainer, du bist Therapeut. Die Wachau hat keine bessere Werbung als dich, da du mit einem Lächeln Terrassen erklärst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für all dein Wissen, deine Worte. Und auch in diesem Atemzug ein großes Dankeschön an das Weingut Rudi Pichler, nicht nur für die Qualitäten, sondern auch, dass sie dieses Format begleiten. Und ein ganz besonders großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank ihrer Unterstützung ist nach dem Freitag vor dem Freitag, ist nach dem Podcast vor dem Podcast. Und ich darf mich auf die nächste Woche freuen, auf die nächste Sommeliere. Sie hat einen Kultstatus. Ich freue mich unglaublich, dass ich sie ans Mikro bitten durfte, denn keine Sommeliere wurde öfters von Kollegen herausgestellt als wie sie. Aus Oberbergen, aus dem Schwarzen Adler, freue ich mich ganz besonders auf Melanie Wagner.
Mein Name ist Leo Alzinger, ich bin Winzer in der Wachau und es freut mich sehr, dass ich hier ein paar persönliche Worte zu Johannes Schellhorn sagen darf. Es war vor circa 10 Jahren in Berlin. Ich war mit meiner Frau Abendessen in der Cordoba und zu späterer Stunde stand dann Schelle in der Tür. Wir kannten uns damals nicht. Er wollte noch auf einen Absacker nach Dienstschluss im Nobelharter Sputzig gehen, wo er damals Sommelier war. Geendet hat es dann damit, dass wir die halbe Nacht über Gott und die Welt geplaudert haben und daraus hat sich eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt. Wenn es um Wein geht, ist Johannes jedenfalls ein brillanter Sommelier mit riesigem Weinwissen. Wir fragen uns immer, wie man sich das alles merken kann. Er kann's und nebstbei auch ein hervorragender Verkoster. Was ich besonders an ihm schätze, ist, dass er gerade raus sagt, was er sich denkt. Natürlich polarisiert er damit manchmal, war aber nie dogmatisch. Im Vordergrund steht für ihn einfach immer die Weinqualität, egal aus welcher Welt der Wein stammt. Es darf alles sein, solange es gut ist, heißt die Devise.